Köln Campus.
Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Ja genau, herzlich willkommen zu Echo hier an dem heutigen Dienstag, den 17.05. Und wir starten etwas später als gewohnt. Normalerweise sind wir ja um 18 Uhr schon drauf. Jetzt ist es 18.15 Uhr geworden, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Wir nehmen uns heute volle 2 Stunden Zeit für unseren Gast. Wir, das sind Max Heck und
Hallo.
Benedikt Schmitz. Genau, wir machen das heute in Doppelmoderation. Und unser Gast heißt Fatih Çevikulu. Und damit sich dieser Herr nicht die ganze Zeit jetzt selber vorstellen muss, für die Leute, die ihn noch nicht kennen, haben wir einen kleinen Beitrag vorbereitet von René Müller und den hören wir uns jetzt erst einmal an.
Wenn Ben ihn dann gleich findet.
Wenn Ben ihn findet, auf jeden Fall. Ben hatte ihn auch eben noch. Da ist er. Jetzt kommt er.
Unser heutiger Gast ist unter anderem Schauspieler, Autor, Komiker und vor allem Kabarettist. Auf der Bühne sieht man ihn zumeist in einem roten Jackett und in den schönsten roten Sandalen, die man sich vorstellen kann. Sein Name ist Fatih Çevikulu Dingsbums.
Das ist mein Name, Fatih Çevikulu, das ist türkisch, auf Deutsch heißt das Fatih Çevikulu. Und vielleicht kurze Information, ich bin ja zum ersten Mal hier bei euch und wir kennen uns ja auch nicht. Die Wahrheit ist, ich bin seit 2005 mit meinem Kabarettprogramm unterwegs hier bei uns im Land. Das erste Programm ist Fatihland, das zweite Programm kommt zu Fatih, das dritte Programm Fatih Unser. Und was denn? Fatih Unser war kein Programm, in dem es um Religion ging. Wenn ich ein Religionsprogramm hätte machen wollen, hätte ich es Fatikan genannt. Oder wahlweise Kalifati. So, das ist eine andere Geschichte.
Fatih Çevikulu thematisiert in seinen Programmen und Büchern wichtige gesellschaftliche Themen wie Integration und Vorurteile. Und er wurde für sein Programm Fatihland im Jahr 2006 sogar mit dem renommierten Kabarettpreis Prix Pantheon ausgezeichnet. Die meisten würden in ihm allerdings auch noch jemand ganz anderes erkennen, nämlich den Kioskbesitzer Murat Günaydin aus der TV-Serie Alles Atze. Wie er zur derzeitigen politischen Lage steht, was man von seinen zukünftigen Arbeiten erwarten kann und was er von seinen Kindern dieses Jahr wohl zum Fatih-Tag bekommen hat, das und viel mehr wird er uns heute selbst erzählen. Herzlich willkommen bei Echo, der Talksendung auf Köln Campus. Herzlich willkommen, Fatih Çevikulu.
Ja, vielen Dank, René, für diesen wunderschönen Beitrag. Fatih, herzlich willkommen.
Hallo, Ben.
Hast du dich ein bisschen wiedererkannt in diesem Beitrag?
Total, ja. Das war ich.
Komplett, oder?
Ja,
das war jetzt eigentlich schon das komplette Leben abgefrühstückt.
Das war ein Ausschnitt aus dem Programm. Nee, das war punktuell, sag ich mal, war das jetzt.
Ja, wenn das alles gewesen wäre, wäre das auch ein bisschen... wenig auf jeden Fall, vor allem mit dem Endding.
Ja. Bist du zufrieden mit der Vorstellung, die wir dir gegeben haben? Oder hast du direkt schon was? Ah, da muss ich einhaken. Das stimmt so nicht.
Wir bauen ja gerne extra Fehler manchmal.
Unterwegs
ein.
Mit Programmen. Als das war vor 10 Jahren. Die 2 Punkte, die drin waren, die stimmen.
Ja. Immerhin. Ja.
Also ein bisschen informativ war es dann schon. Also du wirst wahrscheinlich dann nicht so gerne auf diese Sendung angesprochen oder...
Warum nicht? Doch, klar. Doch.
Ja, dann doch, weil es halt schon länger her ist und es dann heute ein bisschen was anderes ist und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ein bisschen was Seriöseres ist, was du derzeit machst mit einem Kabarettprogramm.
Das ist die Bewertung liegt ja im Auge des Betrachters, aber das alles Atze-Ding, da war ich als Schauspieler engagiert, so, ne? Und das Lustige ist ja auch, das wissen glaube ich, weiß gar nicht, wer das weiß, aber ich habe Schauspiel studiert an der Hochschule Schauspielkunst Ernst Busch, das ist so Schauspielschultechnik, so, um in der Unisprache zu bleiben, so Harvard und Yale und Oxford und so alles in einem und habe da studiert, hab lange am Schauspiel Düsseldorf gearbeitet und so weiter. Und aber um die Fallhöhe zu zeigen, so, ne? Du hast an der Ernst Busch studiert, bist bekannt als der Murat. Ich sag mal so, für den Murat hätte ich die Ausbildung der Ernst Busch nicht gebraucht.
Mhm.
Da reicht Herkunft für diese.
An der Musikschule, wo, glaube ich, damals auch dein Theaterlehrer gesagt hat, mach dir keinen Kopf, wenn es nicht klappt.
Nee, nicht, das war nicht Musikschule. Ich hab Jugendtourneetheater angefangen, 93. Mhm. Und der hat halt gesagt, ich habe 4 Jahre lang Jugendtourneetheater gemacht, so in bundesweit und so. Und hab mich dann irgendwann gedacht, ey, das ist ein Job, den man kann man lernen, das ist ein Ausbildungsberuf, so Schauspieler, das kann man studieren, so. Hab mich dann vorbeworben an 4 Schulen, bin dann 2 genommen worden. Und der Theaterleiter damals halt, meinte halt, Fatih, ja mal, da wo du da hin willst, ne? Wenn du da jetzt hingehst und nicht genommen wirst, mach dir keinen Kopf. du bist ein Guter, ist alles gut, ist, lass dich nicht runterkriegen und so.
Und dann kannst du...
Der ging davon aus, dass ich es nicht schaffen werde. So, das war
ein paar Wochen später sagen...
Und dann kam ich wieder und habe gesagt, ich habe an der Hannover Schauspielschule die Prüfung bestanden und in Berlin die Schauspielschule bestanden. Und dann hat er einfach vergessen zu schlucken. Und das Traurige, das, auf der anderen Seite mein Vater dann halt, ne, ich habe ihm gesagt, so, Papa, pass auf, ich habe in 4 Stunden vorgesprochen, aber bin in zwei genommen worden. Und was sagt Vater? Junge, melde dich doch in Köln, dann musst du nicht ausziehen. Also das, ne, also wer welche Wertigkeit von Ausbildung und wie sie zu sein hat, hat das immer wieder unterschiedlich.
Der war dann interessierter, als du bei Alles Atze gelandet bist. Und im Fernsehen... dein Name auch.
Das ist diese Schleife, die halt gegangen wird. Ne? Wenn ich habe mir erzählt, dass ich an der Busch studiert habe, hat er nicht weder verstanden noch interessiert oder beides. Und dann habe ich diese Serie halt angefangen und ja, verdienst du Geld? Ja. So. Und dann tauchte der Name im Fernsehen auf und es kam Arbeitskollegen, also in seiner Welt taucht es auf, Arbeitskollegen kamen zu ihm und sagten, hör mal, da steht Civicolo am Bildschirm, kennst du den? Und dann kommt der Satz der Sätze, dann steht Vater da und sagt, das ist mein Sohn. So, und dann kam man, hör mal, du hast doch an einer tollen Schule studiert. Die Leute sagen, du hast das und die Leute sagen, ich sage, Papa, das, was die Leute sagen, sage ich dir schon, habe ich dir schon vor 10 Jahren gesagt. Ja, aber die höre ich ja gar nicht zu.
Ja. Erst wenn es dann am Fernsehen steht, so der Name, dann kommt die Aufmerksamkeit, genau. Aber dich hat das dann nicht irgendwie bei Alles Atze total genervt, weil du dann so diesen, ich sag jetzt mal, diesen klassischen Türken spielen musstest, der dann ja auch in diversen, weiß ich nicht, in der Lindenstraße oder man sieht ihn halt immer wieder durch Serien flattern, diesen Quotentürken, wie es manchmal genannt wird, ja. Hat dich nie genervt, dann da irgendwie so ein bisschen darauf, auf diese Figur reduziert zu werden, sage ich mal in Anführungszeichen.
Das ist ja die einzige Figur, die ich gespielt habe. Also man kann ja sagen, ihr reduziert mich auf Murat. Es gab nur den Murat. Mhm. So. Da gibt es mehrere Blickwinkel zu dem Ding. Also zum einen finde ich das, dieses Format finde ich sehr clever und gut gemacht. So die Figur in der Mitte und die Figuren drum, dieses Figurenkarussell, das ist sehr, sehr clever gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Das ist schon so ein Kasperle-Theater. Ne? In der Mitte der Kasper, dann gibt es den Seppel, dann gibt es das Krokodil, den Polizisten und so, ne? Und die Pechmann und die so. Das ist schon sehr gut gemacht. Das Gute ist vielleicht auch daran, dass du in dieser Serie halt ein Spiegelbild unserer Gesellschaft hast. Wenn du es jetzt rassismuskritisch oder gesellschaftlich kritischer betrachten willst, da hast du einen weißen, deutschen, Christen, Jungen in der Mitte, ne, so der auch total scheiße aussieht, so. Der Witz ist, dass er denkt, er ist der Geilste, das ist ja schon lustig, so. Du siehst aus wie ein Frosch und denkst so, ich bin der Geilste. So. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du dann bei ihm, auch an der Gesellschaft vorkommt, einen türkischen Mitarbeiter, den Türken, seinen Türken, der halt nichts zu kacken hat. Und das spiegelt schon auch unsere Welt wieder so, ne? Oder der Zufall vor 10 Jahren jetzt, ne? Dass du so als Türke kannst du froh sein, dass du dabei sein darfst. Du hast dankbar zu sein und so. Mhm. Und wenn du genauer hinguckst, ist es ja auch so gemacht, dass diese Figur immer derjenige war, der alles am Laufen hatte, der wusste, was eingekauft werden muss, wie die Bücher stehen und was wie so, ne? Aber das wurde nie honoriert und das ist so die Fähigkeiten dieser Figur wurden nicht honoriert. Im Gegenteil, der wurde ständig kurz gehalten, hat einen auf den Deckel bekommen. Das war der Witz. So.
Ja.
Das ist die Situation. Das ist clever und gut gemacht. Aber jetzt nichts, wo ich denke, so wow, das ist ja toll. Weil wenn du es auch nochmal dramaturgisch betrachtest, wenn du die Figurenanlagen anguckst, das wird sich wahrscheinlich keiner so genau angucken, aber diese Figur des Murat, ne, der ja auch keinen Nachnamen hat. So, ne? Ich habe das mal in einer Radiosendung gesagt, so, der ist so genial mit Nachnamen. Seitdem, der ist der Murat, die Figur ist so schäbig, der hat nicht mal einen Nachnamen. Wenn du es anguckst, in dieser Konstellation der Figuren, die da sind, ist diese Figur die einzige, die keine Motivation hat, da zu sein und da zu bleiben, wenn wir Schauspiel dramaturgisch dran gehen. Mhm. Warum bleibt dieser Junge da? Der wird behandelt wie Scheiße, kriegt immer auf die Fresse, hat nichts zu melden, verdient wenig bis kein Geld und bleibt da. Warum geht er nicht weg?
Weil er sich da trotzdem zu Hause fühlt wahrscheinlich. Und das Gute ist ja, dass auch die Figur des Atze ja so überzogen war, wenn es jetzt... ich sag mal, wenn das jetzt eine sehr realistisches Setting gewesen war, was es ja nicht war, es war ja komplett überzogen. Ja,
so ein Comicstrip.
Ja, genau. Und wenn dann diese Figur des Murats reinkommt, deswegen habe ich eben auf die Lindenstraße angespielt, weil ich da mal eine Folge gesehen habe, wo alle sich normal verhalten haben und dann kam der schlecht deutsch sprechende Türke, der irgendwie den Döner verkaufen wollte und dann dachte ich halt, okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen über die Grenze hinausgeschossen.
Das so. war anfangs noch die Idee, dass diese Figur auch schlecht deutsch sprechen sollte. Mhm. Und ich meine, Freunde, das ist jetzt so oldschool irgendwie, das ist schon alles durch irgendwie. wie Knockin' on Heaven's Door und Abdul und Most Bleibtreu hat damit echt ein geiles Ding gemacht und so, aber das ist durch so. Und es ist, glaube ich, viel politischer und interessanter und heutiger, jetziger, wenn diese Figur Deutsch spricht und sie da, diese Figur ist die einzige Figur, die richtig Deutsch spricht, die gesunden Menschenverstand hat, also der normalste unter den allen ist diese Figur, so. Und alle haben ein Handicap und sein Handicap ist, dass er ein Kanake ist.
Du hast jetzt gerade schon was angesprochen, dass in dieser Serie Alles Atze, das ist der Türke sozusagen, den die Hauptfigur Atze sozusagen hat. Ist das ja auch so ein Ding? Ich meine, man spricht ja immer von dem Italiener, dem Griechen, dem Türken. Das ist jetzt das Restaurant oder weiß ich nicht, der Schneider oder irgendwie eine Person, die so in der Gesellschaft und wo diese Bezeichnung genutzt wird. Ist das was, was dich dann auch irgendwie, wo du sagst, so, das ist so eine Art von, auch eine Art von Rassismus, dass man halt irgendwie hingeht und sagt so, ja, das ist mein Türke hier, da gehe ich mal vorbei, so abends.
Ja, natürlich, das ist ja.
Um mich so ein bisschen multikulturell darzustellen.
Es gibt ja, ich habe im Programm den Gag, dass ich sage, es gibt ja die Mehr, dass die ganzen Gemüsefattis und Muttis, die überall her so Gemüse anbieten, wo wir Deutsche gerne hingehen und einkaufen, dass die alle kein Deutsch könnten. Das ist Quatsch. Die können alle richtig gut Deutsch. Die haben nur festgestellt, wenn sie Hochdeutsch sprechen, geht der Umsatz um 30% zurück. Weil der Exotikfaktor verloren geht. Und deswegen geben die denen das, was sie brauchen. Du kommst da an, die so, Frau Schmitz, guten Tag, heute 3 Bananen, 5 Kilo, 1 Euro. Ich bin schenken Sie, warum nein, Dankeschön, bitteschön. Und dann gehen die nach Hause und fühlen sich gleich wie Oskar Schindler persönlich. Ich bin so ein Guter, ich bin so ein Guter. Das ist so ein bisschen, also wer bedient wen? So, das ist...
Ist das noch ein Ding, was dir auffällt, dass es das heute noch gibt? Oder war das eher so zu der Zeit so von vor 10 Jahren? Oder ist das sowas?
Sage nur, es ist, glaube ich, immer noch so.
Ich glaube auch, dass es immer noch so ist. Also man sieht es auch immer noch, weiß ich nicht, ob jetzt in den Medien oder auch einfach so auf der Straße das oder in den Meinungen wiedergespiegelt von manchen Leuten, dann ist das auch nicht immer automatisch rassistisch, sondern einfach stereotypisches Denken, was sich irgendwie einfach so eingebürgert hat. Das ist manchmal ein bisschen schade.
Ja, also ich glaube, der Dreiklang ist da, es ist das Klischee, das Vorurteil und der Rassismus. Das ist so, es fängt so das Klischee an und dann, so, ah, und dann hat man so seine Vorurteile und im Endeffekt ist das Endstadium davon ist Rassismus. Mhm. So, das ist, und das gibt's das ist menschlich, ne? Also Diskriminierung ist der Oberbegriff, dann gibt's Rassismus, es gibt Sexismus, es gibt, was weiß ich, Ageism, Lookism und es gibt alle Ismen und Antisemitismus und so weiter. Also, aber Menschen zu diffamieren aufgrund ihrer Religion, Herkunft, das findet nach wie vor ohne Ende statt. Das ist, du hast Menschen, die zu fett sind, werden ausgegrenzt. Also Leute aufgrund von Merkmalen, für die sie nichts können, auszugrenzen, ist einfach eine Diskriminierung. Und der Rassismus ist da sehr weit verbreitet. Und dieses Ganze, stell dich mal nicht so an und ist doch nicht so schlimm. Das finde ich, also ich würde mir schon mehr Sensibilität in der Gesellschaft wünschen. Es gibt aber auch einen großen Teil, der das hat. So ist es nicht. Das ist schon.
Nö, das würde ich jetzt auch nicht so unterschlagen. So, jetzt haben wir den Bogen quasi von der Sendung Alles Atze bis hin zu großen Themen wie Integration und Rassismus erstmal schon mal geschlagen. Das war auch schon mal der Plan diesem ersten Abschnitt, sage ich jetzt einfach mal. Denn bei Echo wird natürlich auch ein bisschen Musik gespielt, damit wir uns nicht den Mund fusselig reden. Diese Musik hat Fatih uns heute mitgebracht und der erste Song wäre von Bob Marley, One Drop. Und du kannst den gerne mal ansagen, beziehungsweise mal erklären, warum du den jetzt gerade mitgebracht hast.
Ich finde Reggae ganz, ganz großartig. Ich finde von Bob Marley, ist das die Version, die er mit den Wailers zusammenspielt? Es gibt so eine Bob Marley and the Wailers Aufnahme.
Das habe ich sogar zu Hause. Ich habe aber jetzt nicht vorgehört. Ich habe dem Musikredakteur unfassbar blind vertraut.
Okay, also Bob Marley and the Wailers haben, ich finde, wenn die zusammenspielen, es gibt so Aufnahmen, wo die halt live zusammenspielen, das ist gigantisch. Das ist, macht mich glücklich. Es ist wunderschöne Musik, es ist positiv, es ist geil. Es ist, und One Drop ist halt so ein Rundum-Ding. Es ist Positive Vibration. Genau.
Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir das doch erstmal. Und gleich geht's dann auch weiter mit dem Talk hier auf Köln Campus auf der 100,0 mit Fatih Çevikoğlu. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach an echo@kölncampus.com. Wir versuchen, die dann in die Sendung einstreuen zu lassen. Jetzt erstmal Bob Marley mit One Drop.
Ja, Mann.
Campus.
One Drop von Bob Marley. Ihr hört Echo auf der 100,0 Köln Campus. Mein Name ist Benedikt Schmitz. Mit mir steht Max Heck als Unterstützung im Studio.
Hallo.
Und Fatih Çevikoğlu, unser Gast heute, unser Ehrengast heute, ist auch da. Fatih, jetzt haben wir eben schon über sehr viele große Themen gesprochen, über die es ja heute auch noch ab und zu gehen wird, wie zum Beispiel Integration, Rassismus etc. Und das nächste, worüber wir so ein bisschen sprechen wollen, ist dieser Mix aus Kabarett und Comedy, weil ich mal ein Interview von dir gesehen habe und du das alles eher als Komik bezeichnet hast und dich nicht unbedingt so in diese Schiene Kabarett pressen wolltest. Also was würdest du sagen, wenn jemand dich fragt, was machst du beruflich? Ich bin Kabarettist oder ich bin politischer Comedian. Wie würdest du es sagen?
Ich würde sagen, die einen machen Volksmusik, die anderen machen Jazz. So, ich mach Jazz.
Okay, und du machst lieber Jazz?
Ja. Yeah.
Ja, okay, alles klar. Für die Leute, die so ein bisschen was nachdenken können, die haben es dann verstanden. Was hältst du denn generell von dieser Einteilung? Weil bei Kabarett schwingt das ja immer so ein bisschen mit, dass man irgendwie so eine Funktion hat oder so ein Ziel hat oder so eine bisschen mehr Verantwortung.
Die Unterteilung gibt es ja nur in Deutschland, wenn ich auch richtig weiß.
Also okay.
In Amerika heißt es Stand-Up und es gab George Carlin, es gibt Bill Hicks, es gibt Granatenjungs, die irgendwie auf den Punkt und messerscharf und kritisch sind und so weiter. Und aber es darf auch mal ein billiger Karloer sein, so. Also das, Jürgen Becker hier aus Köln hat mal gesagt, Kabarett ist eine schöne Gur, muss aber zwischendurch mal einen Witz machen dürfen.
So, aber man muss ja auch dabei bei dir dazu sagen, dein Programm oder deine Themen, die du machst und die du behandelst, die haben sich ja auch, die sind ja auch gleich geblieben. Ob es jetzt Comedy ist oder Kabarett, es geht ja im Endeffekt um dieselben Problematiken. Ob man es jetzt Kabarett oder Comedy nennt, ist ja dann im Endeffekt auch... Oh,
genau,
egal.
Genau. Also das irritiert mich jetzt, wenn du sagst, dass es um dieselben Problematiken geht, aber das heißt, ich erzähle 10 Jahren dasselbe. Es klingt so ein bisschen so.
Das wollte ich jetzt gerade, ich hab im selben Moment auch gerade gedacht.
Was für ein Quatsch hast du gedacht? Habe ich auch gedacht.
Habe ich mir auch gerade gedacht, jetzt bist du ins Fettnäpfchen getreten. Ja, aber ich meine, es geht ja bei dir schon auch.
Es geht um Inhalte, so. Und die Inhalte witzig präsentiert, dass schwere Themen leicht aufgetischt. Irgendwie so, dass es eine Achterbahnfahrt gibt, dass du im ersten Moment dich Schepp lachst, im nächsten Moment denkst du, um Gottes Willen, darf ich da und dann geht's wieder weiter. Diese Achterbahnfahrt, wenn das hinhaut, das ist super, dass die Leute sich halt, dass es heiß und kalt wird, dass du lachst vor Freude und weinst vor Rührung und so. Das ist das Ziel.
Du spielst da ja auch viel, also auf der Bühne viel mit Irritation. Das heißt, du willst dein Publikum auch verwirren oder halt Sachen
Irritation
vorführen.
Ist super, ja klar. Irritation ist ein sehr guter Weg. Weil Irritation ist Verunsicherung. Und wenn ich verunsichert bin, dann kann ich nicht mehr an meinen gewöhnlichen Gedankenstrukturen festhalten. So. Und wenn ich das nicht sicher fassen kann, er ist doch... Ach nee, ist er gar nicht. Was hat er jetzt? Achso, wie ist denn das jetzt? Wenn du irritiert bist, das ist immer gut, um neue Gedankengänge zu öffnen. So.
Okay, also diese Einteilung existiert für mich auf jeden Fall dann so ein bisschen in Deutschland, weil du hast halt auf der einen Seite den etwas, das etwas intellektueller Anspruch, sprechendere Kabarett und auf der anderen Seite den Comedian. Da als klar war, dass du hier zu Gast sein wirst, habe ich mich halt immer so ein bisschen gefragt, das ist halt eigentlich blöd zu fragen, was hältst du von dem und dem, aber was hältst du, also, aber ja, klar, ich kann es ja jetzt fragen, ist doch kein Problem.
Es ist ja blöd zu fragen, was hältst du von dem und dem?
Aber ich frage das mal kurz. Weil
das ist so ein bisschen wie die Böhmermannsche Klammer jetzt, ne? Das ist ja scheiße, sowas darf man nicht machen, aber ich mach das jetzt mal.
Ja, so ein bisschen, nur dass du mich wahrscheinlich jetzt nicht verklagen werden kannst. Denn Studenten werden sehr gut vom Recht geschützt. Ja. Nee, nochmal ernsthaft zu sein.
Ja.
Es gibt Kabarettisten und Comedians. Diese Einteilung gibt es ja so ein bisschen. Und dann gibt es halt Comedians, Kayana, Bülent Ceylan etc., die dann zum Beispiel auf der Bühne den Türken quasi spielen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen, das ist halt schon eine andere Schiene als jetzt du. Als so wie du das machst, der dann noch ein bisschen mehr damit spielt und nicht wirklich diese Rolle komplett einnimmt, sondern eher dafür so bekannt ist, dass man das halt so ein bisschen hinterfragen soll. Und die führen das ja eigentlich eher so ein bisschen vor und wollen nur die Lachmuskeln anregen. Und bei dir und beim Kabarett generell ist es ja eher so, dass man da auch ein bisschen das hinterfragen soll und nicht nur drüber lachen soll.
Also überall soll man lachen. Das ist wichtig. Du kannst ja nicht intellektuell irgendeinen rausbohren und es ist stinklangweilig. So, darum geht's nicht. Und die beiden Beispiele, die du genannt hast, die haben halt irgendwann angefangen, Figuren auf die Bühne zu stellen, die halt schlecht Deutsch sprechen, die aggressiv sind, die minder bemittelt sind und haben gesagt, das sind Türken.
Ja, genau.
Und das stimmt ja nicht. So, und haben sozusagen der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft die Chance gegeben, über Türken zu lachen. So, Türken auszulachen, nicht mitzulachen. Und das Gespräch habe ich vor 100 Jahren mit Kaya schon gehabt. Ich sagte, pass auf, wenn du in deinen Sketchen, die du da spielst, irgendwas mit Türkisch behauptest und dann nur Ötze, Mütze, Gütze sagst, das ist Kacke. geh hin und lass diese Figuren, wenn es auch nur ein Satz ist, Türkisch reden. Ja, ich kann kein Türkisch. Den Satz kann ich dir schreiben, darum geht's nicht. Das ist, aber red mit denen, weil lass die irgendwie Mindestmaß an Würde wahren. Irgendwie, dass die nicht so wie Volldeppen-Abzielbilder Hornochsen dastehen. So. Und in meinem Fall ist es halt so, wenn ich, vielleicht auch, weil ich Schauspiel studiert habe und so, wenn ich Szenen spiele, ist es gar nicht so wichtig, welche Akzente die sprechen, sondern welche Haltungen die haben. So. Und ich habe auch Szenen, die ich mit meinem Vater gespielt habe, im ersten Programm zum Beispiel, der spricht dann auch zwar schlechtes Deutsch, aber so, wie es mein Vater tatsächlich gesprochen hat. Und was guckst du, so, das war da alles nicht drin. Mhm. Ne? Mein Vater sagt dann so, draußen ist dunkel, sind sie Hause? Nein, warum? Mhm. Ne? So, das ist dann real life, das ist, so ist er dann halt. Ja. Ne? Also es geht um Abbilden von Realität und nicht vorführen, um sich darüber lustig machen zu können.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht einfach herauskitzeln, ey, ich finde das scheiße, was die machen, sondern einfach so ein bisschen
Denn Profis können das benennen, was sie wie finden.
Ja.
Also ich finde das scheiße, ich finde das gut, heißt gar nichts.
Genau.
Ich finde die Fatti super, heißt nichts, ich finde die Fette scheiße auch nichts. Sag mir, was du, warum, das erwarte ich von Profis, von Kollegen, dass die das beurteilen und einordnen können. Das ist so und in dem Fall ist das halt so, oder? Die spielen diese Figuren und es ist sehr oberflächlich und es ist sehr auf Effekt, sehr auf diese sprachlichen Dinge und immer ein bisschen diffamieren. So. Das ist, und es ist ja gut, dass sie es gemacht haben. Ne, somit brauche ich das nicht machen, kann direkt einen Schritt weiter gehen, so pass auf, das geht auch ohne, es geht auch so.
Mhm.
Und dann ist das ist ja toll. Ja, die haben ihr Publikum, ich habe mein Publikum.
Ein bisschen realistischer, also wenn zum Beispiel so ein Dennis aus Hürth auf der Bühne steht, denkt eigentlich fast keiner aus dem Publikum, okay, so ist der typische Assi aus Hürth, aber so ein bisschen die Gefahr bei diesen gespielten Türken, sage ich mal, ist halt, dass im Publikum viele Leute sitzen, die das dann halt so glauben und wiedererkennen und sagen, ja, so.
Abhaken für sich.
Und ja, sagen, und so dann vielleicht.
Wissen wir nicht, das ist eine Behauptung. Es kann sein, dass das so denkt. Kann aber auch sein, dass das junge, hierher aufgewachsene Deutsche mit Migrationsgeschichte, Eltern mit Zuwanderungsgeschichte, bla, sich sowas angucken und das cool finden. Guck mal, die kriegen Lacher, dann mache ich auch auf Depp, kriege ich auch Lacher. Also das geht auch in die andere Richtung. Deswegen finde ich das in keinster Weise gut. So, und das ist, die sprechen dann so lustig Türkisch. Mann, das ist schlechtes Deutsch, das ist kein lustiges Türkisch.
Ja.
So, ja.
Dazu wollte ich einfach nur deine Meinung wissen.
Du bist eine Zeit lang auch, ich weiß gar nicht, in welchem Programm es war, auf die Bühne gegangen und hast dich vorgestellt und hast gesagt, du siehst aus wie Ali und sprichst aber wie Hans.
Ja, das war im ersten Programm.
Ja. Und hast gesagt, man muss das Offensichtliche verhandeln.
Ja.
Das, was halt damit rauskommt, also dieses Zitat.
Ja.
Und wie ist das, war das für dich auch so der Anspruch, weshalb du überhaupt das machen wolltest? Weshalb du gesagt hast, Theater, Schauspiel, schön und gut, aber im Endeffekt geht es mir dann doch um diese Problematik, die ich da verhandeln und mit der ich spielen und dich rüberbringen will?
Nein, also die Wahrheit ist, ich habe nach dem Schauspielstudium halt lange Jahre am Schauspielhaus gearbeitet. Im Sommer haben wir die Serie gedreht, im Winter, in der Saison, in der Spielzeit war ich am Haus. Und hab Theater als Maschine kennengelernt. So, du ackerst wie ein Pferd, das bezahlt wie ein Pony und all das. Und spielst halt Stücke ohne Ende und morgens proben, abends spielen. Wenn du abends nicht spielst, probst du halt und so. Das war, ich würde sagen, fast schon menschenverachtend. So, das ist also der Theaterbetrieb in sich, der nimmt dich schon ziemlich an die Kandare und lässt dich auch nicht mehr so leicht los. Plus, ich wollte die Geschichten, hab dann auch im Theater halt gesehen, es wird dann was weiß ich, Minna von Barnhelm aufgeführt, so in so einer modernen Inszenierung, um den Ehrbegriff zu diskutieren. So. Es wird, was weiß ich, Kabal und Liebe um den Standesunterschied. Und ich dachte, das braucht so alles gar nicht. Ich brauche doch nicht den Umweg über die Klassiker. Ich kann mich doch direkt hier hinstellen und sagen, Freunde, was weiß ich, die Religionsprobleme, was weiß ich, zwischen Juden und Moslems und Beschneidungskriege, Beschneidungsgesetze und was weiß ich, was die Vorhaut ist die fleischgewordene Schnittmenge zwischen Moslems und Juden. So, damit sind wir eben hier und sind im Jetzt und es ist auf dem Punkt, es ist pointiert und passiert hier gerade. Das war mir wichtiger als immer diesen Umweg über.
Aber die braucht es auch, die Klassiker. Die, wo.
Ja, klar braucht es die auch.
Aber halt für dich in dem Moment war es dann halt so.
Genau, ich dachte, wenn du es auch kennenlernst, vielleicht reicht dir das auch. Mir hat das nicht gereicht. Ich dachte, das repräsentiert mich nicht, das repräsentiert unsere Welt nicht. Plus im Theater, im Schauspielhaus sitzen Abonnenten da, die ihren Pelz austragen, die von fiependen Hörgeräten in der ersten Reihe wegratzen und das Abo, die Premiere verschlafen, irgendwann beim Sektor stehen und sagen, nee, war aber schön der Hamlet. Es war Don Carlos, ja, sag ich doch. Weißt du, ich meine, also das ist so ein hochsubventionierter Elfenbeinturm irgendwie, in dem du da drin bist. Das ist kein Publikumskontakt. Und mir war es wichtig, mir einen eigenen Arbeitsplatz zu schaffen, wenn du so willst, rauszugehen und mal probieren. Ich gehe jetzt selber auf die Bühne und erzähle Geschichten, erzähle meine Geschichten, wie ich sie, oder Geschichten aus meiner Welt, aus unserer Welt. Das ist deine und meine Welt, das ist Köln, Deutschland und so weiter.
Und auch das zu schreiben im Endeffekt, weil ich meine, als Schauspieler bist du ja auch Ausführer, also du führst ja aus und...
Genau. Du bist nicht mehr weisungsgebunden, das ist das richtige Wort. Du läufst im Haus rum und denkst, was weiß ich, es wird ein Stück gemacht und du hast Ambitionen auf eine bestimmte Rolle und sagst, wenn ich eine Handlungsreisen mache, würde ich gerne den Biff spielen. Und der Regieast dann sagt dir, Fatih, sieht gut aus. Auf dem Brett steht aber dann, da hängt dann so am Brett die Besetzungsliste, da steht halt dann, was weiß ich, Markus, Thomas, Ali, was auch immer, steht jemand anders da. Und ich, aber ich, du, ich kann jetzt nicht, wir können nachher mal drüber reden. Und ich sage, nachher kommt, also so. Das ist schon, das ist ätzend.
Ja, das ist leider, ich sage das jetzt einfach mal für Deutschland, weil man da auch so ein bisschen Kontakt zu hat. Es ist leider wirklich so, dass es dann halt in Deutschland eher Regietheater ist, wo der Regisseur halt quasi der Meister, Diktator oder sonst wie man es auch blöd nennen will.
Ich habe auch spannende Erfahrungen da gemacht. Ne? Wir haben.
Will's gar nicht zu sehr kritisieren, aber es ist schon so, dass man halt als Schauspieler in Deutschland, gerade an den Theatern eigentlich, so wie ich es halt mitbekommen habe und auch erzählt bekommen habe von vielen Schauspielern, so ein bisschen... nicht ausgenutzt wird, aber man kriegt halt seine Rolle, man spielt die und fertig. So der eigene Input bleibt oft auf der Strecke halt und das braucht
man
ja oft.
Was wird von dir verlangt und was nicht und was machst du da? Und wie weit reicht dir das? Das ist so, ja. Du bist dann angestellt, kriegst dein Geld und wirst halt mal geparkt, spielst halt ein Stück nicht mit und hast dann ein bisschen Freizeit. Ich habe gebrannt, ich dachte, hey Leute, das geht so nicht, ich habe Energie, ich habe Kraft, ich verbrenne hier, ich muss raus, ich muss was machen. Ja, warte, beim nächsten Stück ist, hey, nein, ich muss raus. Und so, und hab dann halt gekündigt, so. Das war, ich hatte durch die Serie auch halt, damals war ich noch solo und alles, ne, war finanziell auch entspannt im Sinne von, brauchst du eh nicht viel, ne, als Junge, guckt euch an, brauchst du nicht viel.
Überhaupt nicht viel, nee. 400 Euro im Monat reichen.
Maximal, ja, für einen Abend. Und,
so guckt euch an, man braucht nicht viel, ist auch schön.
Als Student, du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja, ich glaube, ich weiß.
Als Student, was du meinst, ja, ja. Und du hast Kinder und nix und Studentenbutze, egal. Und
ja, klar.
So, war eine andere Welt. Da ging es mir halt gut. Und deswegen war die Idee, da halt rauszugehen und zu sagen, ich mache jetzt mal selber.
Aber so ganz kannst du ja diese Schauspielvergangenheit ja eigentlich nicht aufgegeben haben, denn, und da korrigiere mich mal bitte, wenn ich da falsch liege, es ist schon so, dass du hast jetzt eben gesagt, das sind Geschichten aus deiner Welt, ne, und das sind ja auch wirklich Realitäten, die du da erzählst, aber so ein bisschen spielt man ja trotzdem eine Rolle, wenn man auf der Bühne ist. Man ist auf der Bühne ja nicht komplett die Person, Fatih Çevikulu, die es im Privatleben
natürlich
ist.
Natürlich, das ist ja das, was du eingangs erwähnt hast, sieht aus wie Ali, spricht wie Hans. Du musst schon, wenn ich auf die Bühne gehe, steht Mehrheitsgesellschaft von Minderheitsgesellschaft, Vertreter so. Ne? Die Leute kommen auch vielleicht und denken sowas wie, oh, heute ein Besuch im Zoo, das ist schön. So, wir gehen in den Türken mal gucken. Wo warst du hier beim Türken?
Ja.
Döner oder was? Nee, für den Kopf. Wie für den Kopf? Ja, hier. Wo bin ich denn so weit hier beim Türken? So, also es ist klar, da fängt die Irritation an, da kommt das Bild an, also was du denkst, was du dir vorstellst und ne, dann siehst du halt aus wie Ali und sprichst wie Hans. Ich kenne das, wenn ich im Flughafen bin, und das kannst du jeden POC, jeden People of Color irgendwie in diesem Land fragen, sobald er am Flughafen ist, wird er auf Englisch angesprochen. Ich auch, okay. Ich werde immer auf Englisch angesprochen. Da kann er sagen, guten Tag, Herr, dann gucken wir so, wer soll das denn aussprechen? Das, excuse me, sir, can you please pass?
Ja.
So, das ist so.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass dein Publikum dann auch eher deutsch ist.
Ja, sind 95%.
Immer?
Ja. Ja, ja. Egal wie das ist. Ich glaube nicht, du willst wissen, warum das so ist.
Ich würde mal gerne wissen, also Deutsch-Türken oder andere...
Na, ich glaube, ich würde die Erklärung in einem anderen Feld suchen. Und zwar Kulturkonsumenten, Menschen, die das besuchen, sind 5% in der Gesellschaft. So, also Menschen, die ins Theater gehen, die Kabarett, die Kunst, Kultur, Museum etc., das sind 5% der Bevölkerung. Das ist ein verschwindend geringer Teil. So, das ist schon in sich so ein elitärer Haufen, wenn du so willst. Und in dieser Gruppe von diesen 5% sind natürlich die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die sind dann entsprechend auch weniger. Das ist die Natur der Sache. So. Ich habe eine lange Zeit gedacht, ja, es kommt, weil die kein Deutsch verstehen, Programm in türkischer Sprache gemacht und so weiter. Das ist es nicht.
Du bist auch in der Türkei aufgetreten.
Ja, schon mehrmals.
Ja, genau. Ne?
Ja, genau. Auf Deutsch, Programm. Auf Türkisch und so, ja. Ich hatte jetzt am 10. April hätte ich einen Auftritt gehabt, der ist abgesagt worden wegen den Bombenangriffen. Da.
Oh.
Das war richtig Kacke. Mhm. Hab mich geärgert.
Ja, ich war vor kurzem da, es war auch ein bisschen komisch, weil da überall alles mit Militär vollsteht auf einmal, also in Istanbul zumindest.
Ja, ja, das ist, ich war bei Gezipark, seit Gezipark ist das so. Also bei den Unruhen war ich ja da und habe Berichte gemacht. Und seitdem ist das extrem, dass über die Wasserwerfer stehen, überall. Sobald da irgendwie ein paar Leute zusammenkommen, wird direkt das auseinandergetrieben und so.
Ja.
Also es ist schon heftig, welcher Polizeistaat da da sich aufbaut. Das ist, ich war sehr traurig, wie gesagt, ich hatte einen Termin in Istanbul, sollte ich halt das aktuelle Programm Empathie spielen auf Deutsch und das habe ich schon mal gemacht, das ist wirklich schön. Es gibt da so eine Rückkehrer-Stammtisch-Gemeinde und so.
Also sind dann Leute, die lange in Deutschland gelebt haben oder?
Und auch, das war, was ich geil fand, ich habe da gespielt letztes Mal, da kam eine Frau zu mir an, so blond, so deutsch so und meinte so, Herr Cevikoldo, ich bin ja genau das Gegenteil. Was meinen Sie jetzt? Frau Mann?
Sie lebt
sie ist als Deutsche in Istanbul geboren und aufgewachsen, spricht Türkisch, ist Istanbul, ich bin Istanbuler, aber ich bin deutscher Herkunft. Ja. Und Sie sind türkischer Herkunft, sind deutsch.
So. Und sie hat dieselben Dinge wahrscheinlich auch erfahren.
So viel Raum hatten wir jetzt nicht, ne? Ja, aber die fand den Abend halt toll. Ja. Und es ist sowieso, wenn du mit Deutschsprache im Kabarett nach Istanbul kommst, hast du diese deutschsprachige Gemeinde dann da. Die gehen natürlich steil, weil in der Türkei ist nochmal ein bisschen mehr arabesk, bisschen mehr, die Musik ist anders, die Leute sind anders. Das ist ein anderer Style. So dann kommst du mit deutschem Kabarett, das war dann schon so, ach, das ist aber schön. So intelligent.
Also ich muss dazu sagen, das, was du am Flughafen dann erlebst, dass du dann oft auf Englisch angesprochen wirst, ich war sehr überrascht. Ich war eine Woche in Istanbul und wurde nur auf Deutsch eigentlich angesprochen. Ja. Ausschließlich auf Deutsch. Und ich habe mich dann auch so morgens gefragt, ey, liegt's an den Klamotten? Keine Ahnung, vielleicht.
Ja.
Und habe dann auch einfach nur ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans angehabt und wurde dann trotzdem auf Deutsch angesprochen.
Ja.
Also
ich glaube, man sieht's am Verhalten auch.
Vielleicht,
an der Bewegung.
Die anderen Europäer haben ja kein Geld mehr in
Ich glaube, die Sozialisierung, du merkst, dass die sich anders bewegen. Auch wenn du guckst, wenn du in der Türkei sozialisiert bist, wir sind alle hier in Deutschland sozialisiert, für uns ist Individualismus ein ziemliches Thema und das ist auch selbstverständlich und so weiter. Soweit ich das mitbekomme, bei den Türken ist das will ich verallgemeinern, aber die haben das Individualität ist, wenn du das einforderst, deine Individualisierung, dann kann das schon mal sein, dass du eher nochmal so an Grenzen kommst. Also was, wie Individualität? Was soll das?
Mhm.
Hier, was distanzierst du dich von der Gruppe? Meinst du, bist was Besseres oder was? Ne? Also das wird da schon. Also es gibt Bilder, wie du zu sein hast. Ne? Und Individualität ist. Kannst du die erkämpfen? Erkämpfen sich ja auch genug Leute. Aber erstmal ist das so: Wir sind Familie, alle gehören zusammen, alle sind beieinander, alle hängen aufeinander. Und dann sagst du, nee, ich möchte mal was für mich. Was? Warum? Wieso? Was ist los? Nein, einfach nur mal. Wieso? Ne, und hängt lieber der Freundin in der Wohnung wohnen, in der eigenen Wohnung, vergiss es. Das ist, und was gibt das für Druckverhältnisse in der Gesellschaft? Die können laufen alle rum mit aufgeladenen
Gemütern,
so
kann man so
Gemüter
sagen.
Okay. Ja.
Sollen wir noch mal ein bisschen Musik spielen?
Unbedingt.
Ja, sehr gerne.
Ja?
Genau, Fatih, ich würde sagen, du bist da besser bewandert. Wir hören Public Enemy, Fight the Power.
Die Hymne meiner Jugend, Fight the Power. Als Fight the Power reinkam in dem Film Do the Right Thing,
den
habe ich mir 7-mal angeguckt. Ich war so aufgewühlt von diesem Film mit Mookie und von hier Spike Lee's. Das fand ich großartig, diese Pizzeria. Die Jungs, das fand ich habe meine Englischlehrerin mitgenommen, so bitte, schau diesen Film 7-mal. Ich war ein kleiner Junge und habe diesen Film, und dieser Sound, Fight the Power, das ist hymnisch, das ist bis heute noch, du kannst es immer noch an und es knallt immer noch, und die Stimme Chuck D, The Hard Rhymer, ganz, ganz großes Tennis, bitte aufdrehen, bitte zu Hause auch die Geräte laut machen, jetzt kommt Public Enemy, Fight the Power.
Perfekt, wir machen das mal klar, dass der Fatih sich nochmal jung fühlt heute, Fight the Power. Von Public Enemy, jetzt hier auf der 100,0. Bis gleich.
Köln Campus.
Das war Public Enemy mit Fight the Power. Da ist die Aufnahme ein bisschen zu früh abgebrochen, denn wir wollten das Ende ja eigentlich noch, diesen wunderschönen Dialog noch sprechen. Max Heck trinkt noch mal kurz an seiner Limonade. Und jetzt heiße ich euch schon mal offiziell willkommen. Zurück zu Echo auf der 100,0. Mein Name ist Benedikt Schmitz mit Max Heck. Habe ich hier gerade Fatih Cevikoglu im Studio.
Kollu. Ist das ein O? Kollu.
Fatih Cevikoglu.
Ja, ja. Kulo ist, glaube ich, auf Italienisch gar nicht so nett, glaube ich.
Ey, ganz im Ernst, ich habe das auch eben gesagt, dass ich halt in Istanbul war. Ich habe es in einer Woche nicht geschafft. Dankeschön auf Türkisch, ich versuche es jetzt nicht.
Es gibt die kurze und die lange Version. Die kurze ist Sau, das ist ganz einfach, also von S-A-U, Sau.
Ja, ich habe es mit
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Das hat natürlich so rhythmisch. Teşekkür ederim.
Ja.
Du musst es rhythmisch sehen, dann ist es... Aber es, sag keiner, sag
es war Sau. Vollkommen unmöglich leider für mich. Und es ist auch eigentlich so, ich habe dann auch festgestellt und mir
die
selber
Ignoranz
gesagt...
An den Tag legst. Ist es nicht vollkommen unmöglich für mich? Ich bin Westeuropäer, ich spreche sowas nicht.
Nein, jetzt muss ich auf den nächsten Punkt achten. Ich finde es ja sehr peinlich, dass sehr viele Deutsche kein Türkisch können.
Genau.
Ist
genau.
Es eigentlich wirklich so? Also ich habe mir das dann auch gedacht, ey, warum hast du das eigentlich nie zumindest so gelernt, dass du es gebrochen irgendwie
genau, weil meine nächste Frage wäre, entschuldige mal bitte, wie lange leben wir schon hier?
Ich ja, genau. Ehrlich, ja. Also Deutschland ist ja das Land, wo die zweitmeisten Türken leben im Endeffekt. Ja, das erste ist dann überraschenderweise natürlich die Türkei. Ja, ja. Aber das habe ich mir dann auch gesagt, das ist doch, findest du es auch peinlich?
Ich kann es ja, also was soll ich sagen? Ja.
Nee, dass viele Deutsche es nicht sprechen können, aber natürlich die Türken alle sehr, sehr, sehr gut Deutsch sprechen.
Ich glaube, es geht da um Politik, um Gesellschaftspolitik, um Entwicklungspolitik, um... Wir sind alle hier aufgewachsen mit dem dicken Kohl, der immer gesagt hat, wir sind kein Einwanderungsland. So, ne? Es war immer das Bild von, die Leute gehören hier nicht hin, die gehen hier weg, die sind nur vorübergehend und so weiter. Und das sind Gäste und die gehen gleich wieder und so. Und auch meine Eltern haben gesagt, wir sind Gäste, wir gehen gleich wieder und so. Und wir sind immer noch hier. Ich sage, gut, die sind jetzt gegangen inzwischen. Meine Eltern leben beide in der Türkei wieder. Aber wir leben hier. Aber das war ja diese politische Programmierung. Das ist, was auch, glaube ich, heute noch sich ausdrückt, dass es dieses Anspruchsherrschaftsdenken, so unser Land hier, also halt mal die Fresse. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, ist auch mein Land. Ja, nee, aber du bist halt das Maul.
Das Land verändert sich ja auch. Also ich
absolut.
Meine, das,
absolut.
Was passiert, auch Sprache, ob es die Gesellschaft ist, es verändert sich, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Wenn man es nicht gut findet, muss soll man irgendwie versuchen, irgendwie was dagegen zu machen oder so. Aber wie wird
der Diskurs ja geführt? Was sind die Signale? Was wird? Ne? Also 2000 war der große Wechsel, dass man sagt, ja, es ist möglich, dass hier Menschen zugewandert sein könnten. Wir wollen es noch nicht festsagen, aber der Verdacht besteht. Wobei bis dahin war immer so, nein, wir sind kein, nein. Guck dir mal, du kommst aus dem Wasser und sagst, nee, ich bin trocken. Dann, nee, du bist triefend nass. Nee, ich bin trocken. Und dann sagst du jahrzehntelang, alle sagen, sag mal, bin ich doof? Ist der doof? Was ist doof? Nur weil er das Sagen hat und aber Quatsch erzählt. Das ist so, das ist, also da ist ganz viel der heutigen Situation begründet. Es ist viel daran begründet. So.
Jetzt ist, sagen wir mal, diese Phase, also diese Möglichkeit, da diese Generation, die hierher gekommen ist, zum Beispiel aus der Türkei, richtig zu integrieren, vorbei. Die Chance ist vertan. Jetzt haben wir eine neue Chance. Glaubst du, die ist stemmbar für Deutschland?
Wieso,
die ist machbar?
Wieso ist die vertan?
Ich meine, weil die Leute halt, wie du gerade sagst, zum Beispiel deine Eltern, die lange hier waren, die jetzt wieder gegangen sind, die wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, wie alt die Leute sind, die vor 30 Jahren hier Mitte, Ende 50, Anfang 60, die jetzt hier sind, die Möglichkeit, da diese Leute noch hier zu integrieren, die ist wahrscheinlich verstrichen.
Na, die leben
oder
ja hier.
Oder würdest du sagen,
die leben ja hier. Das ist ja, Volker Pispers hat das schöne Beispiel von den Japanern in Düsseldorf gegeben. Weißt du, da regt sich keiner auf, dass die, welche Sprache die können oder was. Die leben da, die größte außerjapanische Gemeinde lebt, glaube ich, in Düsseldorf. Oder die zweitgrößte, aber auf jeden Fall ziemlich groß, ernst zu nehmen. Also, Düsseldorf ist japanisch. So, ne? Die haben da ihre Paralleluniversum, die leben da drin, alles ist gut, so. Das ist überhaupt kein Thema. Und bei den Türken wird dieser Rabatz gemacht, vielleicht auch, weil es zahlenmäßig mehr sind. Aber dieses Anspruchsdenken, du musst dich jetzt hier anpassen, weil ich hier das Sagen habe, das ist, glaube ich, überholt. Und auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, ob die Menschen, die jetzt zu uns kommen, ob wir die hier aufgenommen bekommen, ich glaube ja. Das ist, sagen wir so, kapazitätstechnisch ist das nicht das Problem. Ne? Geldtechnisch auch nicht. Hier, Schäuble, die schwarze Null. Gesagt, wir haben Geld, ist das Problem. Wir haben Steuermilliardenüberschüsse. Ist das nicht das Problem? Das Problem scheint mir eher das Herz, das Mitgefühl, das Ansehen, also dass man hier, komm, wir schaffen das hier zusammen, wir schaffen den Raum. Es wird niemandem was weggenommen. So. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du aber auch dann natürlich Elend durch Menschen, die hier hinkommen, in so einer Duldungsstarre sind, die ihre Identität verschleiern, nicht festgehalten werden können, wo sie herkommen, dadurch auch nicht abgeschoben werden können, dadurch auch nicht hier eingegliedert werden können, dadurch nicht so. Und dann hängen die hier, dürfen nicht arbeiten, dürfen gar nichts. Und dass sie dann rumrennen und Drogen verkaufen und so, scheint dann so eine logische Konsequenz daraus zu sein, weil es so eine, da so eine fehlende Gesellschaft, Sozialpolitik gibt. Das findest du in Köln auch. Ne? Guck mal am Eberplatz. Da werden Drogen getickt ohne Ende hier bei uns in Köln. So, ne? Und ich würde mir wünschen, dass da
die Kriminalitätsstatistik in Köln spricht ja nicht für Köln. Das ist ja
direkt daneben gibt's die Feuerwache, ist ein Bürgerzentrum. Und wieso können wir nicht auf städtischer Ebene durch den Rat vielleicht da Projekte auf den Weg bringen, um diese Menschen abzuholen und zu beschäftigen? Sich nicht selbst überlassen mit Sachwart, keine Ahnung. Pflanzenkunde, was denn ich, das ist. Aber weißt du, was ich meine? Das greift schon komplex um sich. Das ist nicht so einfach sagen, das ist Kacke, wir schaffen das. Das ist komplexer. Und für komplexe und differenzierte Ansätze und Blickwinkel haben wir gerade keine Zeit, wie es scheint, weil die Lautsprecher alles übertönen und sagen, halt laut sprechen.
Mhm. Und die Sache ist ja auch gar nicht, das meine ich ja auch gar nicht mit von wegen, dass die Leute nicht, ob wir es schaffen, dass die hier aufgenommen werden, sondern wie wir sie aufnehmen und wie im Endeffekt die Leute sich in 10 Jahren hier eingelebt haben. Ob sie sagen, das ist meine Heimat, hier fühle ich mich wohl, hier habe ich Freunde, die nicht nur mit mir hier hingekommen sind, sondern dass ich auch sagen kann, dass es sich durchmischt, dass es halt dieser Melting Pot ist, dass es halt verschmilzt.
Sehr schöner Satz, das ist meine Heimat. Guck mal, Erdogan kommt hier hin, ne? 40.000 sind vor der Halle, hier vor der Kölner Arena und 20.000 in der Halle. Da sind 60.000 Menschen auf der Straße, die eine Politik verhandeln, die mit uns hier nichts zu tun hat. Und warum haben wir es hier nicht auf die Reihe bekommen, den Menschen hier ein Wir-Gefühl zu geben? Sagen, wir sind hier, ich laufe immer überall rum, sage, ich bin der Vater, ich bin Kölsch jung. Das ist aber lustig, jetzt hier wie Dingens. So, also diese Selbstverständlichkeit gibt es nicht, da arbeiten wir dran, das braucht auch Zeit, braucht auch Generationen von Zeit, aber die Haltung hat sich jüngst erst geschichtlich gesehen dahin geändert, so.
Also ich würde sagen, dass dieser Ansatz, dass man da auf jeden Fall aufpassen sollte, dass sich dieser Ansatz, und das meinte, glaube ich, Max eben, als er gesagt hat, die Integration von zum Beispiel damals den Gastarbeitern ist nicht wirklich gelungen, dass man nicht denselben Ansatz verfolgt wie damals, dass man halt davon ausgeht, ne, die werden halt so, ne, wir holen, das ist alles okay, wir kriegen das auch hin, dass die hier versorgt sind, aber dann gehen die ja wahrscheinlich sowieso wieder in die Heimat, sondern man muss halt schon damit rechnen, dass es halt einem Anteil auf jeden Fall gut gefallen wird oder
na, welche Agenda wird zugrunde gelegt, ne? Und gerade bei den Zahlen, wenn du heute guckst, man 80 Millionen leben in Deutschland, es sind 1 Million geflohene Menschen gekommen, wo ist die Überforderung? Tut mir einen Gefallen. Und dass damit so politisch so gezündelt wird, das ist unglaublich, dass die AfD in 8 Landtagen sitzt, dass die in 3 Bundesländern zweistellig abgeschlossen hat über den Wahlen, dass die jetzt, wie am nächstes Jahr haben wir Bundestags- und Landtagswahlen in NRW und im Bund. Wir müssen da hingucken, sensibilisieren, wach machen. So.
Ist das ein Thema AfD, wo du sagst, da brandgefährlich, müssen wir unbedingt aufpassen? Oder ist es eher was, wo du sagst, lass die mal,
nein,
die entlarven
nein,
sich sowieso
nein,
von selbst?
Nein. Also ich finde, wir müssen die Rechten stellen, im Gespräch stellen, inhaltlich stellen. Jeder Mensch, der draußen sagt, ja, das sind alle Spinner, mag sein, aber hör dir an, was sie sagen. Und im Parteiprogramm haben die Sachen stehen, AKWs abschalten, Hartz IV runterfahren, den Steuersatz runtersetzen. Also da stehen Sachen drin, wo du denkst, sag mal, wie reaktionär ist das denn? Und für wen seid ihr überhaupt? Und das dann auch nochmal argumentativ die stellen können. Wenn die von kriminellen Ausländern reden, sagen, warte mal, die Menschen, die hier sind, die in Not zu uns gekommen sind, die dürfen aufgrund ihres Status oder Nicht-Status noch nicht mal die Landesgrenze verlassen. Das ist schon ein krimineller Akt. Und das speist auch die Kriminalstudie und so weiter und so. Also, dass man argumentativ sich munitioniert, um solchen Menschen, die dann aus dem Gefühl heraus hier überfremdet, überrannt, übervorteilt zu werden, entgegenzutreten, sagen, nein, Jungs, ich glaube dir, dass du Angst hast. Ich kenne auch diese Gründe, also ich kann die nachvollziehen, weil Langzeitarbeitslosigkeit ein Thema ist, weil der gesellschaftliche Umbau zu. Ne? Aber das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt auf den rumhackst. Und wenn du es ganz konkret haben willst, das ist dann jetzt vielleicht auch zu links von der Position her, aber es ist einfach eine Wahrheit. In den Nachrichten hörst du ständig, was die Menschen, die hier hingeflohen sind, die geflohenen Menschen, kosten werden. So. Ne? Und wo kommt das Geld her? Und es ist der Bund der Steuerzahler hat jetzt darauf hingewiesen, dass die Angaben der Kommunen und Gemeinden, wie viel Geld sie für die Unterbringung der Menschen aufbringen müssen, unterschiedlich ist. Und dass das nicht geht und dass das einheitlich sein muss und wir wissen wollen, wie viel das ist und wie viel kriegen die denn und so. Am Ende des Tages wird das alles ungefähr 10 Milliarden kosten. Den Schaden, den Steuerflüchtlinge uns herbeiführen, sind ungefähr 150 Milliarden. Wir reden über die Menschen, die hier rumrennen und gar nichts haben. Und da oben fliegen die Leute mit Hubschraubern hin und her. Und wir so, ja, nee, das ist jetzt nicht so wichtig.
Ja, also das.
Du hast jetzt aber, um da gerade nochmal bei dem Thema zu bleiben, ganz kurz, die Leute angesprochen, die zum Beispiel die AfD wählen. Die Leute, die Angst haben, die Leute, die unbegründet oder auch nicht, die auf jeden Fall irgendwelche Dinge, das denen in die Arme treibt sozusagen. Aber wenn wir jetzt bei der Partei bleiben und sagen wir mal, eine Demokratie muss das abkönnen, dass mal auch so eine Partei, die Rechten, die NPD etc., haben sich alle entlarvt, sind alle mal in einem Landtag gewesen und haben dann nach einer Legislaturperiode, hat man gesehen, Jungs, das läuft hier so.
Die AfD, speziell in Köln, ist deutlich, deutlich leiser, als es pro Köln war. NPD hat es jetzt so nicht wirklich gegeben.
Aber in anderen Ländern jetzt.
So, aber hier die AfD in Köln, und wir sind hier in Köln, das ist Heimat, das ist das Land, wo die Stadt, wo der Rhein sein Wasser wie das Blut durch mein Herz schiebt, so, das ist, da wird verteidigt. Die verhalten sich hier äußerst, äußerst still. Das sind so Hinterzimmer-Nazis, die nach vorne rum wissen, wie sie es machen müssen, was sie sagen müssen, aber die machen auch keine Pressekonferenzen. Die schreiben dann so gespickte, gezielte Mails an Zeitungen und sagen, haben Sie Interesse an einem Hintergrundgespräch? Wenn nicht, dann nicht. Die machen nicht die Welle. Die wissen, was man nach vorne rum sagt, aber haben hinten die Agenda. Das sind die wirklich Gefährlichen. Die auch sagen, wo dann auch so Denker dann aufkommen und Sloterdijks und wie sie alle heißen und eine Sprache nochmal besetzen, Worte ins Feld führen, wo du dachtest so, ist der Führer wieder? Worum geht's? Weißt du? Also da findet schon so ein Wechsel statt ohne Skandal, ohne Geschrei. Es ist dieses, ja, das wird man doch mal sagen dürfen. Und wenn wir doch mal hingucken, also es ist doch nun mal so, dass die Kriminalitätsrate, und jetzt schauen wir uns doch mal die Herkunft dieser Männer. Und jetzt haben wir doch mal, aber ich meine, bitte sagen Sie was anderes, aber das spricht doch für sich, oder nicht? Und dann stehst du da, und das ist kein Geschrei, das ist kein Skandal, und stehst dann da als Lieschen Müller, Durchschnitts-Otto, stehst du und denkst so, da hat er auch recht.
Da hat er recht.
Ja. Da hat er recht. Und da müssen wir uns munitionieren, also müssen informieren. Und im Stadtanzeiger alleine ist es nicht getan. Dass du solchen Sachen was entgegenhalten kannst, weil die Welt hat sich verändert.
Also das Ding ist halt, wir haben jetzt eben nochmal um nochmal ein bisschen zurückzurudern, eben über Beträge zum Beispiel gesprochen, und da hat mich damals schon ein bisschen gewundert, wo dann über 10 Milliarden werden die Flüchtlinge kosten. Nein, das sind 100 Milliarden. Nein, ich finde, das ist eigentlich fast schon ein bisschen sekundär, weil diese ganzen Leute, die sich dann empören, hey, das wird jetzt so und so viel Steuergeld kosten etc., die gehen ja dann dadurch automatisch davon aus, dass dieses Geld eventuell ihnen zugekommen wäre, und das ist ja eigentlich auch absoluter Quatsch. Also ich sage jetzt mal, wir hätten jetzt keine Steuererleichterungen bekommen, wenn jetzt die Flüchtlinge nicht gekommen wären. Also
im Gegenteil, halt diese 10 Milliarden fließen ja in die deutsche Wirtschaft.
Ja.
Da werden die Bauindustrie wird davon profitieren. Es wird, was weiß ich, die ganzen Dolmetscher, die man dann braucht. Also es wird in Deutschland investiert. Das ist ja nicht so, dass man das denen gibt und sagt, komm hier, schickst der Mutti, sondern das wird ja hier investiert. Das ist ja auch, wird ja auch als Konjunkturankurbler gesehen, also wirtschaftlich gesehen. Und die ganze Wirtschaft sagt ja, Freunde, ey, könnt ihr mal die Fresse halten, wir brauchen die Leute hier. Hört mal auf mit dem Scheiß, das geht nicht, wir brauchen Menschen hier, das ist fertig. Und du kannst ja, es gibt ja viele Beispiele von Betrieben, die dann geflohen und sagen, der Junge hat hier Praktikum gemacht, der ist gut, der ist clever, der will, der kann, ich will ihn aufnehmen, ich habe einen Job für den.
Ja.
Das ist verboten.
Also sie dürfen auch gar nicht
arbeiten. Sie dürfen das nicht.
Arbeiten, genau.
Sie dürfen ihm die Arbeit nicht geben, wenn, dann müssen sie den Antrag stellen, das darfst du, aber so darf es eh nicht sein.
Ja.
Und so, das ist dann auch ermüdend. So, ne? Und das soll aber nicht, und das ist ganz wichtig, in dem Ganzen, das also als es ist doch alles gut, nein, es ist nicht alles gut. Es gibt auch genug, wenn Gruppen zusammenkommen, gibt es immer Konflikte. Und wir müssen diese Konflikte behandeln. Und dafür müssen wir differenziert hingucken. Wenn man das mit einem offenen Herzen macht, ist das nicht verkehrt. So, ne? Aber dieses, ich sage jetzt an, du setzt dich jetzt hin, das ist es nicht. Das ist, Integration ist kein Kuschelkurs. Das rumst und das kracht, und genau da stehen wir gerade. So.
Okay, und du hast jetzt eben von, Entschuldigung, informieren gesprochen und hast gesagt, der mit dem Kölner Stadtanzeiger ist es nicht wirklich getan. Wie informierst du dich denn, wenn es jetzt um solche Themata geht? Weil man kann ja nicht immer am heißen Konfliktpunkt gerade sein. Man kann ja dann nicht zu jeder AfD-Sitzung oder keine Ahnung und zu irgendeiner Kundgebung gehen.
Nein, aber du kannst ja Kommentare lesen. Du kannst, was weiß ich, ich würde die Zeit lesen, ich würde auch Spiegel Online lesen, ich würde auch die Nachdenkseiten lesen, auch die Heise und was weiß ich, Telepolis. Es gibt im Netz gibt es viele, viele kritische Blogs, auch die Hintergründe dann nochmal offenlegen, wo du dir ein Bild machen kannst. Die Taz lesen, was weiß ich, Deutschlandfunk hören. Deutschlandfunk ist ganz weit vorne zum Beispiel. Mhm, okay. So, wenn du morgens, wenn du guckst, was da an Nachrichten ist, was da an Kommentaren ist, dass du schon mal so eine Richtung bekommst. So, ne? Und wenn du guten Sound hören willst, dann hörst du Köln Campus.
Das ist ein richtig schöner Bogen, aber wir arbeiten ja eng mit dem Deutschlandfunk zusammen. Ja, die Nachrichten kommen von Deutschlandfunk, genau.
Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass Köln für dich ein großer Bestandteil deiner Heimat ist. Du bist ein kölscher Junge und da ist dein Herz auch. Ja. Du hast gerade in diesem Jahr dich auch nach Silvester mit diesem offenen Brief beteiligt,
Kölner Botschaft, ja.
Genau, wo es gegen Sexismus ging, aber auch gegen Fremdenhass und gegen
sexuelle Gewalt. Gegen das Versagen der Behörden, gegen gegen Bandenkriminalität und gegen fremdenfeindliche Hetze. Diese vier Punkte, und auf die lässt es sich reduzieren. Sexuelle Gewalt, nein. Drogenkriminalität, nein. Behördenversagen, doppel nein. Und fremdenfeindliche Hetze, das größte Nein ever.
Was hat dich dazu bewogen, dass du gesagt hast, okay, da bin ich jetzt, da waren ja viele prominente Leute aus Köln dabei, dass du sagst, da mache ich...
Navid Kamani hat diesen Text geschrieben, der Thomas Lauer vom Schauspieler hat mich angerufen, meinte, Fatih, guck mal, wir machen da dieses Ding. Und ich bin, wie gesagt, überzeugter, glühender Kölner und die Silvesternacht hat mich auch sehr irritiert, was ist jetzt los? Deswegen war es da wichtig, eine Stellung zu beziehen. Und Frau Reker ist ja jetzt seit der Silvesternacht bekannt für die Frau mit der Armlänge. Ne? Und seit Frau Reker wissen wir auch, an Silvester, an Karneval, wird jetzt nur noch Zetake getanzt. Ne? Traditionell natürlich Polonaise, aber es geht nicht mehr, weil da kann der Erwin, der Heidi von hinten an die... Ne? Und das geht nicht mehr, das ist das Sicherheitsrisiko zu groß, deswegen Zetake, links in der Hand, rechts in der Hand, Johnny ist frei, aber ungefährlich.
So. Man hätte jetzt wirklich tatsächlich, leider hört ihr es nur, man hätte jetzt wirklich die Gesten dazu sehen müssen. Mit,
aber links Hand, rechts Hand, habe ich doch gesagt. Links Hand, rechts Hand.
Kopfkino, ja. Also,
Kopfkino, ne? Ja.
Tidaki. Ja. Ist ein.
Also du würdest, wir sprechen ja jetzt gerade eigentlich über Herkunft. Und was ich ganz oft...
Frage an dich.
Ja, frag mich.
Was ist das? Was ist das Gegenteil von Zukunft?
Herkunft hast du, glaube ich, schon mal im...
Du weißt ja nur.
Ja, ich habe dein Programm gesehen. Es tut mir leid, ich habe mich vorbereitet. Ich hätte es nicht machen sollen.
Ja, nee, ist ja gut.
Nee, ich frage mich einfach generell, ganz oft kriege ich diesen Satz halt mit und diese Frage mit und wie sehr nervt dich die Frage oder hast du sie überhaupt schon mal gehört?
Das wäre so eine Frage, die man nicht stellen darf, die du stellst jetzt.
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, ja. Dafür bin ich hier.
Wo kommst du her?
Genau.
Ich spreche aber richtig gut Deutsch.
Fühlst du dich eher deutsch oder fühlst du dich eher Türke? Das ist eine Frage, die ich, glaube ich, in so vielen Facetten schon, auch bei Homosexuellen, nicht nur bei Nationalitäten, bei allen möglichen Minderheiten.
Ob sowas die Leute ich Türke oder Deutscher sind?
Nein, aber auf die...
Bist du schwul oder nicht?
Nein, ja, genau.
Fühlst du dich männlich oder weiblich?
So, zum Beispiel, genau. Das kannst du auf so viele Facetten herunterbrechen. Das ist eine ganz furchtbare Frage, finde ich. Und das würde mich einfach mal interessieren.
Wieso stellst du sie dann, wenn du sie so furchtbar findest?
Nein, ich würde...
Ehrlich, wollte wissen, nein, nicht nein, aber warum stellst du sie? Wenn du sagst, die ist furchtbar, dann stellst du sie.
Ich wollte wissen, ob du diese Frage schon mal genauso oft gehört hast, wie Leute, die ich in meinem Bekanntenkreis habe und die diese Frage total ankotzen. Und weil das ist ein großes Thema bei Herkunft, finde ich. Weil die Leute in meinem Bekanntenkreis, die diese Frage dauernd hören müssen und sich dauernd rechtfertigen müssen, wollen einen coolen Mix machen, ob das jetzt Türken sind oder sonst was, ist egal, sondern die wollen hier einen coolen neuen Mix irgendwie erstellen aus Nationalitäten und wollen sich da nicht immer positionieren müssen, dass sie halt Deutsche sind oder dass sie Türken sind oder von mir aus auch Kölsch oder nicht Kölsch.
Ja.
Darauf wollte ich halt so ein bisschen hinaus. Ja. Ich wollte dich diese Frage nicht aktiv stellen, sondern eher deine Meinung zu dieser Frage.
Das ist, diese Frage bedeutet ja nichts anderes als die Unfähigkeit, das einordnen zu können. Ich sehe dich so, wie du bist und das passt nicht in die Bilder und Raster und Felder, die ich habe. Das passt da nicht rein. Deswegen frage ich dich. So, das ist vielleicht erstmal naiv, wo man denkt so, ja, warum bist du so aggressiv? Ich frage doch nur. Ja, aber dann guck genau hin. Ich meine, was siehst du? Du, ne, sieht aus wie Ali, spricht wie Hans. Bin geboren, gewachsen, du kennst Millionen davon. Lass es einfach wirken, lass dich drauf ein. Weil in dem Moment, wo du die Frage stellst, zwingst du mich ja, mich zu entscheiden.
Genau.
Und wie kann ich mich entscheiden, ob ich mein rechtes oder mein linkes Bein will? Ich bin Sohn türkischer Eltern, ich spreche die türkische Sprache, die deutsche Sprache, ich bin Englisch auch noch ganz gut. So, bin da und lebe diese Selbstverständlichkeit, die es vielleicht in der Welt des Fragenstellers nicht gibt. Und aus dieser Unsicherheit sagte, ja, aber sag mal, oder muss ja nicht so, aber sag mal, wie ist es denn bei dir? Sag ich, es ist so, wie du siehst. Mhm. Es ist so, wie du siehst. Deutscher mit Maximalbehaarung. Mhm. So, das ist das Ding. Ich habe irgendwann kam mir der Gedanke, dass ich sagte, ich komme ja vom Rap, ich habe mal eine Hip-Hop-Platte rausgebracht, aber mhm. kam mir so ein Satz, Fragment, sowas in den Sinn wie, dies ist mein Land und ist es nicht. Mhm. Als ich dies verstand, war ich nicht mehr ich. Ich war ein anderer. Aber du siehst in mir, ich war ein anderer. Du siehst in mir den Fremden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Wanderer.
Mhm. So. Oh Gott, ja, schönes Wortspiel auf jeden Fall. Also auch wenn die Frage natürlich, wie du schon gesagt hast, total kacke ist, mir war das wirklich ein ernsthaftes Anliegen, weil diese Leute in meinem Bekanntenkreis nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und deswegen dachte ich, frage ich dich das mal, wenn ich dich jetzt schon mal hier so am Mikrofon habe.
Das Beste ist, es nicht thematisieren, sondern hingucken. Mhm. Guck erst mal hin, was ist das? Kann der, ne, ist der entspannt, freundlich, sagst du, guten Tag. Und wenn du sagst, der hat einen Furzquersitz, dann ist er egal, wo er herkommt, dann ist es einfach unangenehm. Also ich glaube, reduzieren. Ich habe auch, man sitzt in der Bahn, ne, Zug, und neben mir sitzt so eine Oma, verstehst du, wir sitzen im Zug, fahren, und irgendwann steht die auf und guckt an und sagt, guck mich an, hat ihren Koffer da oben und sagt, sprechen Sie Deutsch? Was machst du da? Kannst du auch schon sagen, Deutschland, gut. Also das ist, ich kann die Unsicherheit verstehen, aber gleichzeitig guck doch einfach hin, ey, wie lange leben wir schon hier? Die Welt ist nicht mehr, es gibt noch, die nationale Identität ist ein Modell, was überholt zu sein scheint, weil sie einfach mit der Realität nicht mehr abzugleichen ist, weil global so, und da löst sich auch nichts auf, es ist Bereicherung.
Mhm. Aber trotzdem Kölsch Jung natürlich. Um jetzt nochmal natürlich, ja,
auch
genau.
Auch ein Teil natürlich. Ich finde es toll, in Köln Karneval zu feiern. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal im Kölschen Karneval mitgespielt. Das Jäckespiel. Da bin ich dann als Redner in der Bütt so und habe Geschichten erzählt. Das war super. In der Kneipe, kleiner Rahmen, 200 Leute. Weißt du, die Leute sind nicht besoffen, aber trinken gern Kölsch. Die schunkeln, die lachen. Dieses kölsche Brauchtum im Sinne von, dass man zusammenkommt, lacht und schunkelt und eine gute Zeit hat, finde ich, damit bin ich aufgewachsen. Mhm. Das kann ich mir gar nicht, da finde ich scheiße. Hey, ich kenne nichts anderes. Ja. Martinszüge und so weiter. Also, aber normalerweise läufst du doch mit dem Dönermesser um den Döner rum, oder nicht? Und ich so, ja, und du bist ein Nazi, kann das sein? Nee, das ist jetzt aber Quatsch. Ja, das ist auch Quatsch, was du von mir erzählst. Ja. Also da Sensibilität offen und hingucken. So. Das ist doch. Lass uns mal wichtige Sachen sprechen. Ich habe ein Fairphone, das ist das geilste Phone der Welt.
Ein zusammengebasteltes.
Genau, das erste Modular-Handy der Welt. Das ist Nachhaltigkeit gebaut und es ist großartig. Du kannst sogar Open Source ohne Google Zeug benutzen.
Über das Fairphone können wir ja gerne gleich nochmal so ein bisschen sprechen. Wir machen hier ganz, ganz, ganz viel Werbung, wenn du magst. Aber jetzt wollen wir erstmal natürlich ein bisschen Musik spielen, weil es ist schon so, dass der Mund dann vom Reden ein bisschen trocken wird. Bei mir steht jetzt The Daz mit My Made Up Spook.
Geiler Elektro-Sound.
Dann sag mal was zu dem Elektro.
The Daz, geiler Sound, zwei Jungs aus Berlin machen Elektro, Techno Tenderness hieß es, glaube ich, irgendwo in der Kritik dazu.
Okay.
Techno Tenderness ist so minimal, entspannter, guter, grooviger Elektro-Beat-Sound. The Daz, also der, das, the, das, nicht t, das, sondern das.
Ja. D-A-S, für die Leute, die dann das nochmal buchstabiert haben wollen.
Google das und zieh dir das rein. Der ganz heiße Scheiß.
Gibt's auf jeden Fall auch bei YouTube. Einfach mal reinschauen. Jetzt,
aber jetzt nicht auf YouTube gehen, denn wir hören's jetzt hier.
Richtig.
Wir hören's jetzt hier, genau.
My Made Up Spook von The Daz.
www.kölncampus.com
Dünya Dursana hören wir hier gerade bei Echo auf Köln Campus. Unser Gast Fatih Çevikoğlu hat sich diesen Song gewünscht.
Genau, von Pinhani. Pinhani ist eine türkische Rockband, die ich total geil finde.
Wie alt ungefähr? Aktuell oder schon was älter?
Die Band ist aktuell. Also der Song ist vielleicht ein paar Jahre alt. Die haben, glaube ich, inzwischen eine neue Platte raus. Aber ich finde die sound- und texttechnisch sehr, sehr schön. Und das ist Dünya Dursana, also Welt, halte doch an, ich möchte aussteigen und dann mit dem Sound. Und das ist sehr geil. Ich mag der Texte wegen, aber über die können wir jetzt hier nicht wirklich reden.
Nicht wirklich, vor allem, weil ich nicht türkisch kann. Ich hab's verstanden.
Wir haben jetzt schon eine ganze Menge gelabert. Anderthalb Stunden sind schon rum. Deshalb würde ich sagen, hören wir gleich noch ein Lied von dir.
Yeah. Was haben wir denn?
Wir haben noch auf der Liste von Bob Marley, Coming in from the Cold.
Das ist auch geil. Das ist auch geil. Mach das mal an. Das ist geil. Lass es wirken. Das ist Bob Marley, Coming in from the Cold.
Ich spiel's mal so langsam an.
Ja, das rollt auch so ganz. Ja.
Es rollt rein. Man kann drüber talken.
Und Reggae ist einfach. Das ist the shit. Das ist für den Eiermann, für den Rastamann, für Holdemann.
Okay, für die Leute, für die das jetzt gerade noch ein bisschen zu rockig war, jetzt kommt Bob Marley, Coming in from the Cold. Wir sprechen gleich weiter mit Fatih Cevikoglu.
Du bist immer besser. Ich bin beeindruckt.
Am Ende der Sendung kriege ich deinen Namen hin.
Ja, am Ende der Sendung kannst du Türkisch.
Geil, perfekt. Ich freue mich.
Ihr hört Echo auf Köln Campus. Am Mikrofon sind Max Heck
und Benedikt Schmitz.
Köln Campus.
Oh, there's nothing like this.
There's nothing like this von Oma hier auf Köln Campus Echo. Gerade noch Witze drüber gemacht und direkt verkackt. Fatih Cevikoglu ist bei uns zu Gast. Fatih, warum Oma, warum There's nothing like this?
Weil es ein endgeiler Song ist einfach.
Einfach so.
Den man jederzeit hören kann, der einfach entspannt, der mellow dahin groovt. Einfach ein geiler Song.
Keine interessante Lebensgeschichte dazu.
Nee, ich freue mich immer, wenn ich das Lied höre. Denke so, geil, guck mal, das ist so ganz. Es ist richtig, richtig geile Musik.
Hast du das? Es gibt ja so Songs, wo man irgendwie so eine Lebensgeschichte oder halt irgendeine Geschichte zu hat, wo, weiß ich nicht, irgendwas bei passiert ist oder die irgendeine durch eine schwere Zeit, was weiß ich, geholfen hat.
Ja, bestimmt, aber das macht einfach nur glücklich. Also Musik löst ja Gefühle aus und die Gefühle, die das auslöst, mag ich sehr.
Mhm. Ja. Musik ist bei Kabarett ja auch ein Ding, je nachdem bei welchem. Und du hast ja auch gerade eben schon angesprochen, du hast auch ein Rap-Album aufgenommen.
Ja, 96.
Ein paar Tage her.
Da war ich in der Grundschule, bin ich eingeschult worden.
Ja, ich glaube ich tatsächlich auch, ja.
Krass. Ja, perfekt. Und zu uns, ja.
Ja, wie ist dein Verhältnis heute zur Musik noch? Auch was deine Arbeit angeht oder auch privat?
Ich habe jetzt im aktuellen Programm im MFT zum allerersten Mal, dass ich am Ende ein Lied singe.
Mhm.
So, ich habe sonst immer mal so Sachen gerappt, so Texte gerappt und so. Aber jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass ich ein Lied singe, ist von Astor Piazzolla, so ein Tango-Gott aus Argentinien.
Mhm.
Und der hat eine sehr schöne Ballade vom Verrückten, heißt das. Ballade für einen Verrückten. Und das singe ich am Ende, weil ich sage, Freunde, lass uns auch noch ein bisschen verrückt sein, das schadet nicht. So.
Mhm.
Und das singe ich, da bin ich sehr aufgeregt und inzwischen geht's.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man aus dem Hip-Hop kommt, hat man ja eigentlich eine ganz andere Art, wobei du hast ja auch Schauspiel studiert, da lernt man ja auch singen,
ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Aber wenn man dann so sehr lange Hip-Hop gemacht hat, kann es ja sein, dass man, wenn es dann um Gesang geht, ne, dass man dann vielleicht ein bisschen eine andere Stimmlage mal benutzen muss oder ich würde jetzt sagen, dass Rappen halt in der Hinsicht ein bisschen einfacher ist.
Ja.
Und beim Singen muss man ein bisschen Talent auf jeden Fall mitbringen. Deswegen,
ja, das ist ein anderes Schwergewicht. Du musst dann halt Töne treffen und Melodien singen.
Genau. Und beim Rappen heißt es halt auch nur Atmung wichtig und hart betonen manchmal.
Ja, einfach mal den Text schreiben. Also der Text, der drückt sich dann auch so. Das ist der Unterschied zum Gesang, dass es sehr textlastig ist, das Rappen.
Mhm.
Und da kann man alles erzählen. Mhm. So.
Du hast gerade angesprochen, dein aktuelles Programm, worüber wir jetzt eigentlich noch gar nicht so viel gesprochen haben, Empathie.
Empathie, genau.
Kleines Wortspiel mit Empathie, so ein bisschen, was du auch ansprichst, dass das eine Sache ist, die bei uns definitiv fehlt in der Gesellschaft, beziehungsweise ein bisschen falsch verankert ist. Du hast da zum Beispiel mal den Vergleich angestoßen beim Germanwings-Absturz, wo 150 viele Leute gestorben sind.
Genau.
Waren viele Leute betroffen, wenn ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer untergeht, wo 500 Leute drauf sitzen, dann sagen wir, ja, ist traurig, aber es ist nicht dieselbe Welle der Empathie, die da diesen Leuten entgegenschlägt.
Ja, und daraus ergibt sich, dass Empathie setzt Zugehörigkeit voraus. wenn ich mit dir fühle, gehörst du dazu. Und wenn ich nicht mit dir fühle, sage ich dir gleichzeitig, dass du nicht dazugehörst. Und das ist ja das, was wir beobachten können zurzeit. Ne? Wenn es im europäischen Raum und in Belgien und Frankreich und Anschläge, oh, je suis, ne? Und Anschlag in Istanbul, 90 Menschen tot in Ankara, Selbstmordattentäter. Ja, ist ja furchtbar.
Da passiert sowas halt.
Ja, das ist also die Empathiefähigkeit, glaube ich, ist schon entscheidend. Das ist nicht sexy, das ist nicht lustig, das ist nicht auch konsumtechnisch ausschlachtbar. Aber es ist, glaube ich, die Basis im gesellschaftlichen Zusammenleben. Also der Kitt, der uns, also wenn wir miteinander fühlen, ist es, glaube ich, wichtig. Weil wenn das nicht mehr da ist, dann siehst du halt, wie das immer mehr verroht, wie die Solidarität aufgekündigt wird und ich, mein, nein, nein, dein nicht und geh weg und so. Mhm. Es braucht Empathie.
Jetzt haben wir viel über Familie, aber auch über Zugehörigkeit gesprochen heute schon, ja. Und über wo man herkommt. Und wie gesagt, wir haben ja eigentlich hier viele Leute aus der Türkei. Das heißt, eigentlich müsste unsere Empathie irgendwo ja auch da liegen. Mhm. Du selber hast auch eine Familie gegründet.
Yep.
Und du hast eine Tochter,
ja.
Wenn ich mich nicht irre. Und bist mit einer Deutschen verheiratet.
Ja. Yep.
Wie war das, wie wurde oder wie zieht ihr eure Tochter auf? Ist das multikulturell? Achtest du darauf, dass sie zweisprachig aufgezogen wird? Was ist da für dich wichtig, wenn du darüber...
Sprache ist mir wichtig. Also Sprache ist mein Arbeitswerkzeug. Sprache ist der Schlüssel zu einer anderen Welt. Und wir sind jetzt zweisprachig. Ich spreche ausschließlich Türkisch mit ihr. So. Und das schon immer. Und sie spricht halt Deutsch mit mir, weil das Sprachumfeld halt ausschließlich Deutsch ist. In meiner Welt sprechen alle Deutsch. Also meine Frau, die Babysitterin, die Putzfrau, der Koch, der Gärtner, der Chauffeur, der Pilot, alle sprechen Deutsch. Da bleibt das Türkische ein bisschen auf der Strecke. Und dem möchte ich gerne entgegenwirken, weil, wie gesagt, Sprache immer eine Bereicherung ist.
Also es ist nicht sowas, was jetzt erst mit Kindergarten oder so angefangen hat. Weil das habe ich bei mir in der Familie festgestellt, dass mein Cousin hat auch seine Kinder zweisprachig aufgezogen. Ja. Und bei ihm haben die Kinder ihm erst auf Deutsch geantwortet, als sie in den Kindergarten gekommen sind. Und dann immer gesagt haben, nein, Papa, wir sprechen doch Deutsch und nicht Englisch.
Na, wir haben halt zu Hause immer, also unsere Handelssprache zu Hause ist Deutsch, so. Aber ich spreche mit ihr halt Türkisch. So. Mhm. Das ist, wir haben nochmal probiert, dass sagen wir, wenn wir am Esstisch sitzen, dann sprechen wir Türkisch, aber dann waren es auch ganz verschwiegene Essensmomente sozusagen.
Also da habt ihr dann sozusagen, das ist so dann auch euer Ding sozusagen, weil das habt ja nur ihr beide. Das heißt, hat ja wahrscheinlich... deine Frau nicht mit deiner Tochter, sondern das ist dann sowas, was euch dann...
Ja, aber Sprache muss, also passiver Wortschatz muss aktiviert werden und dafür brauchst du ein jeweiliges Sprachumfeld. Und unser Sprachumfeld hier ist halt Deutsch und da wir nie in der Türkei gelebt haben, so als Familie, hat sie auch nicht dieses Sprachumfeld. Und ob das und wie das irgendwann mal aktiviert wird, das steht in den Sternen. Ich würde mir das wünschen, aber ich habe auch gelernt, je entspannter man damit umgeht, umso besser ist es. So. Mhm. Weil ihr Selbstverständnis ist halt, der Papa spricht halt so, alle anderen sprechen Deutsch. Ist halt so.
Mhm. Das ist ist in der Erziehung auch Religion ein Thema? Weil du bist Muslim, aber bezeichnest dich selbst als Agnostiker, habe ich zumindest mal.
Ja, so, also gelesen. Religion spielt in unserer Familie keine Rolle in dem Sinne von, dass wir sagen, also ich war auf einer katholischen Grundschule, so eine katholische Kindergarten und all das und meine Tochter auch. Und aber das spielt keine Rolle. Das ist, also meine Mutter hat zu mir immer gesagt, so Religion ist für jeden selber, so, ne? Und die hat auch zum Beispiel, ich bin in Nippes aufgewachsen und in Nippes gab es damals schon diese Moscheen, diese Hinterhofmoscheen und sie hat damals schon gesagt, also vor, keine Ahnung, über 30 Jahren, so Junge, du gehst da nicht hin, das hat mit Religion wenig zu tun, da wird auch viel Politik betrieben, wenn du Moslem bist und deine Religion, dann da gibt es die 5 Gebote und, ne, und du kannst dann Gebet verrichten und fertig, so, das ist die Religion und alles darüber hinaus ist Politik und siehe da, 30, 40 Jahre später stellen wir fest, so Mutter hatte recht.
Das stimmt leider, ja, stimmt. Also Religion wird da auf jeden Fall komplett rausgelassen. Religion lässt du ja auch eigentlich aus deinem Programm größtenteils, würde ich einfach mal sagen, raus. Also es ist jetzt nicht dein Hauptthema. Und ich habe mich, weil ich 2, 3 Programme dann gesehen habe, auch schon nicht nur im Vorfeld dieses Interviews, sondern auch schon vorher, habe ich mich immer gefragt, bei Comedians ist es eigentlich so, man wünscht sich ein Publikum, was da sitzt und lacht. Bei Kabarettisten ist es immer unterschiedlich. Da wünschen sich manche ein sehr aktives Publikum, was auch mal was reinruft oder auf irgendwas reagiert, auf eine Aufforderung reagiert. Und manche wünschen sich dann schon eher die, die das auf sich wirken lassen und darüber nachdenken halt quasi. Und wie ist das bei dir? Also was für Menschen hättest du gerne, wenn du jetzt auf die Bühne gehst, dort in den Sitz rein sitzen?
Na, Menschen, die zuhören. Menschen, die zuhören und ja, das auf sich wirken lassen. Also ist es schon so gebaut und geplant, dass am Ende irgendwo ein Lacher kommt, so dass eine Irritation lässt die Leute ja auch lachen. Man soll schon lachen. Und wenn du dazwischen rufst, ich kann damit umgehen, das ist nicht das Problem. Das musst du auch können, glaube ich, wenn du da stehst. Ich habe einen sehr persönlichen Ton. Ich duze das Publikum, ich rede 1:1 mit denen. Und da kommt schon vor, dass Leute dann denken, so, ich spiele jetzt mit. Und ich so, nee, das machst du jetzt nicht. Das ist, aber du kannst damit umgehen, ne? Wenn einer zu viel zwischenruft, hast du auch eine Handvoll Sprüche, die du dann entgegenhalten kannst. Also sagst, hör mal, bei dir im Zeugnis steht teilgenommen, jetzt mach mal einen Ball flach und so. Ich habe ja schon was vor da. Aber die Idee ist, dass der Rahmen halt so persönlich und angenehm und entspannt wie möglich ist, um den Kanal aufzulassen, dass wir uns, dass du da im besten Falle ja, bereichert, belustigt, angeregt werden kannst. So.
Okay. Ist es dir schon mal passiert, dass du ein Publikum hattest, wo du sagst, oh, mit denen komme ich gar nicht klar? Oder die dir da irgendwie so, wo du gemerkt hast, das läuft nicht? Ist das auch sowas?
Doch, natürlich, das passiert auch immer wieder, klar. Manchmal hat man so Veranstaltungen, wo dann so 400 Abonnenten sitzen. Ne? Und die sitzen nicht wegen dir da, sondern wegen ihrem Abo. Ne, ich bin da, ist mir egal, wer da ist, ich setze mein Abo ab. Die abzuholen ist halt deutlich schwieriger, als wenn jemand eine Karte für dich kauft und sagt, ich möchte hier heute den Fatih Cividingens sehen und ich finde den toll oder ich habe gehört und so. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. So. Wenn die Leute halt still und verschwiegen sind und die Irritation zu groß wird, dann ist das halt so. Das ist auch in Ordnung. Solange ich weiß, was ich da mache und die Inhalte verhandle, die ich verhandeln will, ist das gut. Das ist der Punkt.
Okay, und ich glaube, ein mitdenkendes Publikum, das wünscht sich ja quasi jeder. Aber gerade, dass du die auch aktiv ansprichst und so weiter, ist wahrscheinlich dann auch ein sehr willkommenes Element. Wir neigen uns so langsam, denn um 8 Uhr endet Echo und Verstärker, die Jungs aus der Indie-Redaktion und Mädels natürlich auch, Entschuldigung, wollte ich nicht unterschlagen, die Jungs und Mädels aus der Indie-Redaktion sind dran. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir leider wohl nochmal ein bisschen Musik spielen. Yeah. Und zwar Into My Arms von Nick Cave hast du uns mitgebracht. Yeah. Und damit wir das natürlich nicht vergessen und noch vor 8 Uhr spielen können, sag den doch einmal an und warum hast du den überhaupt ausgesucht?
Nick Cave, dieses Song Into My Arms ist ein Song, der mich sehr tief berührt. Also wenn du dir mal genau zuhörst, was der Mann da singt und wie er singt und die Melodie, das geht einfach direkt ans Herz. Das berührt dich einfach. Und das ist die große Kunst für mich, dass wenn Künstler auf der Bühne stehen und Menschen berühren können, also nicht den Kopf und den Geist und das Rationelle ansprechen, sondern die Emotionen, das Herz, wenn die dich berühren, dass du eine sinnliche Erfahrung hast, dass du Gänsehaut bekommst, dass du weinst, dass sich das berührt. Das ist und Into My Arms, das ist ganz, ganz groß.
Okay, dann hoffe ich, dass die Hörer da draußen bei Into My Arms von Nick Cave genau dasselbe empfinden und jetzt ein bisschen Gänsehaut über die Arme streichen lassen. Wir spielen das Ganze nämlich jetzt und gleich darauf spielen wir noch einen Song und dann haben wir noch ein Spiel mit dir vor, denn hier bei Echo spielen wir, das haben wir dir noch nicht verraten, traditionell immer ein Spiel mit dem Gast. Ja. Und das ist heute was ganz Besonderes. Jetzt aber erst einmal Nick Cave mit Into My Arms. Hier auf der 100,0.
Campus.
Ihr hört immer noch Echo und unser Gast Fatih Cevikoğlu ist immer noch bei uns. Wir freuen uns sehr. Wir, das sind Max Heck und Benedikt Schmitz. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsprogrammpunkte, weil ich auch dann absolut den Druck des Spielers nicht auf mir lasten spüren werde. Ich werde mit Max Heck und Fatih Cevikoğlu jetzt das Bullshit-Quiz spielen. Das Bullshit-Quiz, ich hole es einmal kurz. Geht folgendermaßen. Ich habe gewisse Persönlichkeiten herausgesucht und habe auch Karten mitgebracht. Die könnt ihr euch mal angucken. Ihr draußen hört die, seht die leider nicht. Das sind Say When I Do, Thilo Sarrazin, Frauke Petri, Horst Seehofer, Ken Jebsen, alles sehr sympathische Menschen.
Da steht sogar was drauf, mit Steckbrief.
Mit Steckbrief sogar, genau. Das ist das Bullshit-Quiz. Kann man an der Stelle auch mal Werbung für machen. Das ist ein ganz fantastisches Quiz. Und es geht darum, dass ich euch jetzt Aussagen vorlese, die gewisse Personen getätigt haben. Und ihr euch quasi dafür entscheiden müsst, wer von den Personen, die ihr quasi jetzt gerade gesehen habt, diese Aussage getätigt habt. Also ich lese euch den Satz vor.
Also alle Fragen, die wir jetzt hier, also alle Personen, die wir jetzt
einer
hier
von denen
haben,
ist es, genau.
Die sind
Also Horst Seehofer, okay. Frauke Petritsch, Ken Jebsen, Thilo Sarrazin, Eva Herrmann oder Xavier Naidoo. Ich fange dann am besten. Bist du damit einverstanden, Fatih, überhaupt?
Ja, finde ich super.
Natürlich. Dann fange ich erstmal direkt an mit dem ersten Satz. Ich lese ihn mal vor. Die Homosexualität ist eine Lebensform von einer kleinen Minderheit. Es gibt gerade einmal 30.000 eingetragene Lebenspartnerschaften gegenüber 18 Millionen Ehen. Doch medial wird ein ungeheurer Druck ausgeübt und dabei bleiben die Anliegen der übergroßen Mehrheit auf der Strecke. Wer könnte diesen Satz gesagt haben? Save and I do, Eva Herrmann, Thilo Sarrazin, Frauke Petri, Horst Seehofer oder... Ja, genau, das waren sie schon.
Boah, gute Frage.
Ich sage Horst Seehofer.
Okay, Fatih sagt Horst Seehofer.
Das Gute an diesem Quiz ist, dass man eigentlich nicht falsch liegen kann, weil da ist keine Person dabei, wo es einen erschrecken würde, glaube ich, das sagen würde. Ich sag einfach mal...
Muss was anderes nehmen, ist klar.
Frauke Petri.
Du sagst Frauke Petri. Damit steht es leider dann 1-0 gegen unseren Gast, und zwar für Max Heck. Ich sag leider, weil wir natürlich sehr gastfreundlich hier sind bei Echo.
Hat Frauke gesagt?
Das hat Frauke Petri gesagt, ja. Genau, diese Aussage.
Die gute Frauke.
Ja, ach, herrlich wieder.
Die mit den vier Kindern und der Scheidung.
Genau. Und die auch in einer wilden Ehe lebt. Also die Ehe total lebt. Ja. Hm. Naja, ich gehe einfach mal weiter, ohne das zu kommentieren, mit dem zweiten Satz. Die Presse hat nicht versagt. Das
würde auch zu Horst Seehofer passen, muss man sagen, oder?
Ja, es wäre nicht abwegig.
Ich hätte dieselbe Familie.
Wenn ich es nicht wissen würde, hätte ich Eva Herrmann gesagt. Also es passt alles irgendwie so ein bisschen. Der nächste Satz ist vielleicht ein bisschen eindeutiger. Die Presse hat nicht versagt, sie ist zum großen Teil ein von US-Geheimdiensten unterwanderter Ausspielkanal für Halbwahrheiten und Propaganda.
Was ist ein Ausspielkanal für was?
Die Presse.
Die Presse?
Die Presse hat nicht versagt, sie ist einfach nur von den US-Geheimdiensten unterwandert.
Das klingt nach Xavier Naidoo. Nee, Ken Jebsen hat das gesagt.
Okay. Ja. Also,
ah, stimmt.
Das war, jetzt hast du es schon gesagt. Damit steht es 1-1, denn Ken Jebsen hat diesen Satz natürlich von sich gegeben. Der ist immer ein großer Fan von. Du warst auch bei ihm,
ich war
Fatih. Genau. Wie war das schön? Ich habe es gesehen sogar. Aber du hast dich wohlgefühlt.
Ja, es war gut. Wir haben uns anderthalb Stunden unterhalten. Das war sehr angenehm.
Ja, kann für die Leute, die das nachschauen wollen, gibt es auch auf jeden Fall bei YouTube. Ich mache weiter mit dem dritten Satz. Der Wald stirbt nicht an einem Benz. Wir können uns doch nicht herausnehmen zu sagen, dass wir die Erde kaputt machen. Das wird nicht passieren. Die Erde war so oder so in diesem Zustand. Selbst das Automobil ist in der Bibel beschrieben.
Aha. Hä?
Oh? Das ist so dumm. Ich habe den einfach nur abgeschrieben.
Ich würde Eva Herrmann zuschreiben.
Fatih sagt Eva Herrmann.
Das ist eigentlich nicht, ne?
Ja, ich muss eins.
Ja, Thilo.
Aber Bibel ist ja hier, Xavier ist auch so ein Bibelfester.
Ja, eigentlich schon, ne? Ja.
Also,
aber ich kann ihn nicht nochmal sagen.
Er ist Autofan.
Abschließender Tipp. Max sagt Sarrazin und Fatih?
Ich sage Xavier.
Xavier Naidoo. Damit steht es 1-2 für Fatih, denn es ist tatsächlich Xavier Naidoo. Ja, der ist wirklich Autofan und der ist auch wirklich auch sehr bibelfest, ne?
Wie das
schön.
Zitat belegt.
Und der letzte Satz.
In einem Ford ist ja steht.
Der letzte Satz, und Fatih, den lese ich einfach nur vor, den zitiere ich einfach.
Ich mache ja gerne mal ein Späßchen, wenn es passt, warum nicht?
Ach, über Xavier kann man auf jeden Fall mal Spaß machen. Dann spielen wir sie hier auch nicht, dann
ist
alles
gut. Ich fand, Sammy Deluxe hat er doch letztes bei seiner Sendung da a cappella gesungen. Hier weckt mich auch.
Stimmt, aber das habe ich gehört, das soll sogar gut sein.
Richtig geil.
Ja, das sollte echt gut sein. Also musikalisch, lassen wir mal so dahingestellt, die politischen Aussagen kann man mal ab und zu ein bisschen sich drüber lustig machen. Der vierte und damit auch letzte Satz, es steht, glaube ich, 1-2, habe ich recht? Ja, für Fatih, dann... Ne, Matchpoint. Die Türken erobern Deutschland genauso wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben, durch eine höhere Geburtenrate.
Das ist Sarrazin.
Ja, man darf nicht dasselbe sagen, aber es ist halt eigentlich klar. Ne? Ich sag mal Eva Herrmann.
Du sagst halt Eva Herrmann, doch, man darf auch dasselbe sagen.
Nein.
Ich gehe mal davon aus, Max hätte auch wahrscheinlich ansonsten Sarrazin gesagt. Es kam wie aus der Pistole geschossen, das stimmt natürlich. Mhm. Das hat Sarrazin gesagt und damit hat unser Gast 1-3 oder 2-3, wie man es halt jetzt drehen und wenden möchte, gewonnen.
Yay!
Herzlichen Glückwunsch, Fatih.
Jubel, gespielt.
Danke sehr.
Dieses wunderschöne Bullshit-Quiz kannst du dann gleich mit nach Hause nehmen, wenn du es haben möchtest. Perfekt. Und damit sind wir eigentlich in der Minute, ist schon 8 Uhr. Das bedeutet, wir sind nach diesem Spiel auch immer am Ende von Echo, der Talksendung hier auf Köln Campus. Genau, Fatih, ich hoffe, du hattest sehr viel Spaß.
Ich fand's schön.
Es wirkte auf jeden Fall auch so, als hättest du dich hier schön eingelebt im Studio, im zu warmen Studio.
Und das nächste Mal reden wir über das Fairphone, weil Fairphone ist der heiße Scheiß.
Der Fairphone haben wir, glaube ich, sogar auch schon mal ein Interview drüber geführt.
Ja,
und,
super. Fairphone 2 ist jetzt raus schon.
Wir sind doch auch alles total ökologisch denkende Studenten. Also ich meine, damit stößt du ja auf offene Ohren hier.
Ja. Und Open Source. Boss und so. Und das muss nicht Google-Sklave sein. Und das ist der heiße Scheiß.
Ja, geil. Ja. Also ich google das gleich nochmal und Nick Cave höre ich tatsächlich auch nochmal gleich, weil ich konnte jetzt nicht so ganz zuhören. Max, ich hoffe, du bist nicht traurig, dass du verloren hast. Und bei Echo ist es natürlich ganz traditionell so, dass das letzte Wort, der letzte Satz, der letzte Gruß, was auch immer, dem Gast gehört, Fatih.
Ja, liebe Freunde, liebe Kölner, liebe Mitbürger, liebe Hörer und Hörerinnen, lass uns doch treffen und komm rum und hör dir das Ganze mal am Stück an und es wird lustig und wenn ich genug, also wenn ich lache, kriegst du dein Geld zurück, so. Ne, das ist für manche eine Kampfansage, die kommen dann und sagen, ich schlage jetzt nicht. Ne? Hätte man jetzt mal den Schwaben gesagt, das war ein Scheißabend. Ich fand es sehr schön bei euch, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne und jetzt bleibt natürlich auch noch mir der Hinweis und das ist jetzt einfach nur der Werbung geschuldet. Auf www.kölncampus.com könnt ihr die komplette Echo-Sendung morgen ungefähr ab 12 Uhr zur Mittagszeit natürlich nachhören mit Fatih Çevikoğlu. Ansonsten Ende Juni, hat er gesagt, im Comedia-Theater gerne nochmal nachschauen. Wir verlinken natürlich gerne die Termine auf unserer Internetseite. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, gerne zu echo@kölncampus.com oder auf unserer Facebook-Seite. Max, du darfst auch noch was sagen, aber das offizielle letzte Wort war natürlich bei Fatih längst
schon. Ich wollte nämlich eigentlich auch sagen, Fatih, damit das letzte Wort auch wirklich dir gehört, darfst du jetzt nochmal was zum letzten Song sagen, den wir spielen. Identitäter von Chefcat.
Chefcat ist der hotteste Cat im Game sozusagen. Chefcat ist der geilste. Nachtmensch-Granaten-Platte. Wir hören jetzt Identitäter, ein geiler Song. Ich habe den live gesehen. Ich finde den fokussiere Ziele weiter, positiver Lieder schreiben. Der Typ ist einfach gut, der Typ ist wach, der hat Gefühl. Das ist, der erreicht mich. Ich finde den groß, groß, großartig.
www.kölncampus.com